Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Unsere anfängliche Stendera-Euphorie ist etwas gewichen, dafür haben wir euch umso mehr Gauss-Euphorie mitgebracht. Viel Spaß damit! Servus Schanzer, in ja, regelmäßiger Unregelmäßigkeit würde ich fast sagen, melden wir uns mal wieder zurück zu Bord. Es glaubt jetzt inzwischen schon wieder 5 Wochen her oder so, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Wahrscheinlich noch länger.
Ja, muss ja.
Wirklich. Also Ben hat schon länger nicht gehört, der ist aber heute tatsächlich mal wieder da. Wir sind nämlich heute wieder zu dritt und es ist, weiß nicht, hatten wir es überhaupt schon mal? Wir sitzen zu dritt in einem Raum, natürlich mit gebührendem Corona-Abstand. Nicht, dass ihr uns das gleich schon wieder vorwerfen wollt, aber wir sind tatsächlich zu dritt heute mit der Marco, mit den Bene und den Martin in einem Raum, physisch bei mir. Lasst es euch hören.
Hi.
Yeah, Party. Stimmung. Okay. Ihr merkt es schon.
Man muss dazu Stimmung sagen, Bene heute auch ausnahmsweise ohne Haderschonei-Trikot. Also so habe ich dich ja noch nie gesehen.
Jetzt kommt direkt die Disses.
Weil das Tattoo über beide Schulterblätter noch ausheilt. Florian, ich liebe dich oder so irgendwie.
Ja, ich dachte eigentlich, jetzt kommt schon ein Kajubi-Spruch, nachdem er der jetzt wieder am Mittrainieren ist, aber und in meiner Legendenelf war, aber auch in Markus. Aber sorry, dann doch der gute alte Haderschonei-Spruch.
Ja, der übrigens in der Nationalmannschaft getroffen hat. Ich habe gedacht, dass du uns das irgendwie auf die Nase bindest, aber kam
nicht. Nee, ich muss da vorsichtig sein, nachdem das letztens auf sehr starke Ablehnung stieß. Und ich wollte ja nicht schon wieder riskieren, dass du den Raum verlässt.
Heute wäre es aber irgendwie noch lustiger. Naja, auf jeden Fall sind wir tatsächlich mal irgendwie physisch hier und dafür haben wir auch einiges an Gesprächsthemen irgendwie mitgebracht. Was heißt Themen? Ein Thema, FC Ingolstadt, einiges an Spielen auf jeden Fall. Seit wir das letzte Mal gehört haben, gab es tatsächlich 6 Spiele. Ein DFB-Pokalspiel und 5 Ligaspiele. Und jetzt überlasse ich euch zu entscheiden, ob wir diese Spiele tatsächlich in aller epischer Breite einzeln durchkauen oder ob wir uns einfach generell aufregen über Einzeldinge und dann weniger aufregen über andere Dinge.
Ich glaube, dass es zu viele Spiele sind, um nur das Gesamtbild irgendwie auch anzuschauen. Also man muss schon auch wahrscheinlich irgendwie, sage ich mal, eine gewisse Entwicklung dann auch wieder mit
bitte. Ja, super, Martin. Also, erklär doch mal, wie war das DFB-Pokalspiel so aus deiner Sicht, inhaltlich, taktisch, Ausgangslage davor, vielleicht noch ein bisschen?
Ja, die Ausgangslage war ja mal so schlecht, wie es irgendwie ging, oder? Also im Endeffekt irgendwie kurzfristig, oder ich glaube irgendwie erst mit der Aufstellung irgendwie so wirklich die Nachricht rausgekommen, dass Ayensa ausfällt, dass Kutschke ausfällt und Kaya auch. Im Endeffekt, dass dann Butler von Anfang an spielt und es auch irgendwie nicht so wirklich eine Alternative noch irgendwie gab. Ich glaube, Beister wurde dann auch nur noch 10 Minuten irgendwie eingewechselt, weil irgendwie relativ kurzfristig aus irgendwie Quarantäne herausgekommen. Also ich glaube, so personalgeschwächt sind wir selten irgendwie ins Spiel gegangen. Das hat dich ja irgendwie dann auch dazu verleitet, irgendwie, weiß ich nicht, ein Handicap minus 5.
Ich habe 5 Handicap gezippt für Düsseldorf und war hoch enttäuscht von der Leistung von Düsseldorf, ehrlich gesagt, in diesem Spiel. Weil das war eine gute Quote. Komisch.
Komisch, sind aus der Bundesliga also abgestiegen, alle Mannschaft kann gewechselt.
Kann man das mit enttäuschend dann irgendwie unterschreiben, wenn du zumindest enttäuscht warst? Nee, keine Ahnung. Also am Ende 1-0, weiß ich jetzt nicht, ob man sich da großartig irgendwie, sag ich mal, drum trauern muss. Also ich habe da jetzt einerseits vom Pokal erwarte ich mir sowieso nie was und dann in der Ausgangslage noch weniger. Also ich würde eine These noch irgendwie in den Raum stellen. Wir hätten da jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwie 2-3 Stunden weiterspielen können und es wäre jetzt nicht so viele Tore für uns da rausgekommen. Wenigstens siehst du es anders.
Also möglich, kann ja keiner mehr nachprüfen, aber ich fand nur interessant, dass Rösler ja gesagt hat, der den FC als gefühlten Zweitligisten gesehen hat. Klar kann man vielleicht nach der engen Aufstiegsgeschichte aus der letzten Saison, aber ja, es war einfach meiner Meinung nach überhaupt kein gutes Spiel. Und dann trifft halt der Fortuna, das ist das erste Tor, und dann ist dann auch klar, dass das Spiel irgendwie in die Richtung geht. Man hatte vielleicht ein, zwei Torannäherungen, aber mehr auch nicht. Insofern, und wie du gesagt hast, man hat sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt, oder das war gerade in diesen Zeiten auch nicht der absolute Fokus, der Pokal. Und dann war es auch kein gutes Spiel. Aber dann sind natürlich auch die Umstände mit, dass dann Spieler voll ausfallen, kurzfristig etc., Mannschaft ist zusammengewürfelt. Dann ist vielleicht von so einem Spiel auch nicht mehr zu erwarten, ohne Zuschauer etc.
Ja, ich glaube, viel erwartet da man nicht. Ehrlich gesagt, ist es mir wieder so gegangen, naja, lieber verlierst du es dann 2-3-0 und dann warst du schon. Weil so
6-0, dann wäre deine Wette aufgegangen.
6-0, dann hätte ich noch einen Kasten mitgebracht heute. Aber ehrlich gesagt, so denkst du es ja immer danach, so, dass wir, eigentlich wäre schon irgendwas drin gewesen, redet man sich ja da immer so ein bisschen ein. Also ich sehe es auch so, also ich weiß nicht, wer bei uns da hätte ein Tor schießen sollen in der ganzen Geschichte, aber ich dachte mir auch über 90 Minuten irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, wer bei Düsseldorf jetzt das Tor schießt. Aber eigentlich war mir klar, Pedel oder Morales.
Ich meine, ich wollte gerade sagen, du hattest ja ein paar Favoriten da, die da ein Tor schießen könnten. Also zum einen Pedel oder Morales auf Düsseldorfer Seite, aber zum Beispiel war auch wieder Röcher zurück.
Ich weiß jetzt nicht, was das mit Tore schießen zu tun hat, aber... Stimmt, wo ist der Röcher eigentlich? Scheiße, stimmt, der ist ja immer noch da. Nee, mir wurde schmerzhaft bewusst auch in diesem Tag, und ich habe vollmundig irgendwie dann zwischendurch, wurde mir zumindest in den Mund gelegt, ich sollte mir ein Röcher-Tattoo auf die Wade stechen lassen, wenn er ein Tor für uns schießt. Gut, das, ich glaube, das passiert nie wieder, und dem habe ich dann relativ niedrige Gefahr.
Aber immerhin haben wir es jetzt doch noch irgendwie als Aufnahme da, um dir es dann doch irgendwann um die Ohren zu schmeißen. Und ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass der Elfer-Schütze wird.
Ja, also, ich glaube aber, selbst dann braucht man noch 7 Elfer oder so, bis das halt irgendwann mal wahr wird. Ja, im Grunde, also ich weiß nicht, zu diesem DFB-Pokalspiel, ich meine, es war auch ein Geisterspiel noch da, okay, da, dieses Spiel, also bevor die Saison losging und mit geringem Zuschauerkontingent. Heißt, auch darüber gibt es irgendwie nicht viel zu sagen.
Ja, und ich meine, man muss auch positiv sehen, man würde jetzt ja eh noch nicht mal wissen, gegen wen man spielt, weil die erste Runde ja noch gar nicht mal abgeschlossen ist.
Ja, das wäre schrecklich dann. Da würde ich das Geld auch nicht haben wollen für die zweite Runde.
Ja, aber so wie ihr sagt, das ist halt eigentlich nur aus finanzieller Sicht jetzt irgendwie ein bisschen schade. Und natürlich, klar, unterm Strich auch, musst du sagen, Düsseldorf wäre jetzt schon an einem, vielleicht wenn du einen besseren Tag erwischt, oder personell ein bisschen besser aufgestellt, bist auf jeden Fall schlagbar gewesen. Das siehst du ja auch jetzt, Düsseldorf hängt irgendwo unten drin in der zweiten Liga. Also so wie es ursprünglich mal auf dem Papier irgendwie die Ausgangslage war, so unschlagbar waren die definitiv nicht. Ja, Haken drunter,
fertig. Haken drunter, ja. Genau, und dann startest du kurz danach in eine Saison, wie du ja vorhin sagtest, Martin, mit einer denkbar ungünstigen Ausgangslage, irgendwie mit eigentlich quasi keinem Mannschaftstraining, also wirklich wenige Tage, diejenigen, die irgendwie Mannschaftstraining teilnehmen durften, und einer gefühlt halben Mannschaft, die nicht spielbereit ist, weil sie entweder noch angeschlagen oder mit Trainingsrückstand ist, mit Status halt gegen einen Gegner, der auf dem Papier erstmal auch nicht das Schlechteste ist. Wobei ich gar nicht weiß, wo Uerdingen inzwischen so steht. Aber wir starten halt einfach mit einem Spiel gegen Uerdingen. Martin, du hast, glaube ich, letztes Mal gesagt, du erwartest dir aus den ersten drei Spielen 2 Punkte. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe 4 gesagt. Ich war näher dran, aber es war auch nicht so, wie ich es mir erwartet habe, sagen wir es so. Wen hast du das Spiel gesehen? Möchtest du tiefer einsteigen zu Uerdingen gegen Ingolstadt? War das überhaupt ein Auswärtsspiel?
Das war auch kein Spiel.
War ein Heimspiel. War man da schon da?
Ja. Alter, was mit dir?
Also 2-1, kann ich die beruhigen? 3 Punkte direkt zum Auftakt?
Kann ich mich nicht erinnern.
Und ich meine, also wie du gesagt hast, ja, waren dann wieder einige Querelen rundherum. Und insofern musst du auch zufrieden sein, dass du das Spiel einfach gewinnst und 3 Punkte holst. Und ich dachte mir so ein bisschen, ja, es geht irgendwie nahtlos weiter wie letzte Saison. Irgendwie, das sind enge Spiele und am Ende gewinnt dann doch der FCI. Also so, wie man aus der Saison ging. Und weil du hättest das Spiel nicht unbedingt gewinnen müssen. Also du hast schon auch gerade so in der Endphase dann noch ein, zwei gute Chancen für Uerdingen gehabt. hast da auch in der einen oder anderen Situation gerade wie vom 2-1, also wurdest du komplett ausgekontert und mit ein oder zwei Schnittstellenpässen war dann deine Abwehr komplett offen. Also man hat auch direkt die Defizite gesehen und die zwei Tore waren jetzt auch nicht unbedingt Kombinationen über 3-4 Stationen, sondern das war irgendwie eher so Tore des Willens und oder Tore nach Standardsituationen, wo dann der Ball ein, zweimal auch glücklich
auf deine voll, Stelle reicht ist. Reicht mir vollkommen, ich brauche keine
Nee, du hast ja vom Spielverlauf ist es schon ideal gelaufen, wie du es dir auch wünschst, irgendwie dann in eine Saison irgendwie reinzukommen. Du hast schon einen guten Start, würde ich sagen. Also ich glaube auch jetzt so rückblickend, wenn man dann doch wieder das große Ganze sieht, bin ich mir fast nicht sicher, ob jetzt eine bessere erste Hälfte dabei war als irgendwie die erste Hälfte gegen Uerdingen. Also das war zumindest auf jeden Fall ein guter Start in die Saison, auch unter diesen Vorzeichen definitiv. Und dann, klar, dann hast du halt diesen einen Standard, der irgendwie abgefälscht und mit bisschen Glück dann irgendwie das 1-0 wird. Also besser kannst du eigentlich dann unter den Vorzeichen halt auf keinen Fall starten. Und ja, dann muss man auch dazu sagen, war das erste Spiel dann vor Zuschauern, relativ kurzfristig, glaube ich, irgendwie während der Woche wurde das dann irgendwie von der Politik entschieden. Geiles Wetter. Wir waren ja auch beide drin, Marco und ich. Du hast schon, finde ich, gerade in dem Spiel gemerkt, dass irgendwie so die Vorfreude auf Fußball wieder im Stadion schon da war. Also das war jetzt die letzten Spiele vielleicht wieder ein bisschen anders, aber dieses Spiel fand ich eigentlich echt ganz geil, was ich jetzt von diesen Bedingungen auf den Sitzplätzen noch nicht erwartet hätte.
Na, vielleicht zum Spiel noch ganz kurz. Also ich sehe es auch im Endeffekt wie du, das ist wahrscheinlich die beste Hälfte irgendwie war gefühlt, zumindest was auch die Dominanz angeht für mich. Wenn ich mich recht entsinne, war das ein Spiel 60 Minuten eine Mannschaft und am Ende des Tages kriegst du dann wieder irgendwie unnötig den Gegner ins Spiel und machst dir wie vor Sachsbene. Also da am Ende brauchst du dich nicht beschweren, wenn es 2-2 steht, weil also nach dem 1-2 gab es dann noch genug Szenen für Uerdingen, aber davor bis zu dem ersten Gegentor fand ich das schon ziemlich...
Ja, aber du hattest jetzt auch nicht diese Sache, wo du sagst, du hast hier 3-4 richtig gute Chancen rausgespielt.
Ja, aber Uerdingen ja auch nicht.
Ja, ich hatte mir da
bis zu dem Punkt,
ja, notiert und gestern noch meine Zusammenfassung angesehen, diese eine Doppelchance in der ersten Halbzeit, 12. Minute Doppelchance Uerdingen, habe ich mir da notiert. Und da hattest du halt in der ersten Halbzeit, klar, mehr Ballbesitz und alles, aber es ist doch so eine richtige Chance, wo du sagst, ja, du siehst dann auch, du bist überlegen und kannst es dann auch in Gefährlichkeit vor dem Tor ummünzen, das habe ich dann halt auch nicht gesehen.
Vielleicht die Gegenfrage, auch wenn es vorgreift, welche Halbzeit danach hat dir besser gefallen?
Es ist halt schwierig, muss ich schon sagen, weil es ist eine gute Frage.
Die Messlatte nicht so hoch hängen.
Ich könnte fast noch sagen, die erste Halbzeit gegen Ferl war jetzt in einigen Punkten aber auch
nicht war so schlecht. War zumindest vergleichbar, finde ich,
aber,
jetzt mit der Uerdingen ersten Halbzeit.
Aber du musst schon sagen, da gebe ich dir recht oder gehe mit euch, es sticht keine Halbzeit total heraus. Das war mit Abstand die beste Halbzeit. Und es gab auch noch schlechtere Leistungen, das stimmt auch.
Ja. Ich finde halt bei dem Spiel ist zumindest dann auch noch irgendwie darüber zu reden, halt irgendwie, dass da Kutschke Beiß da vorne gespielt haben, was ja dann auch quasi Kutschke dann wieder doch irgendwie für ein Spiel dann fit. Gegen Halle hat er dann noch gespielt und dann seitdem ist er wieder komplett raus. Und Beister, der dann auch öfter in dieser ja, quasi zweiter Stürmerrolle irgendwie gespielt hat und hat in dem Spiel, finde ich, auch einen guten Auftritt auf jeden Fall gehabt, das Tor geschossen. Das ist aber auch nicht auf das, was ich eigentlich raus will, sondern einfach irgendwie so eine ganz gute Leistung zusammen mit Kutschke irgendwie beim Anlaufen und so gehabt, was dann in den anderen Spielen nicht mehr so war unbedingt.
Nicht mehr so
war, ja. Das auf jeden Fall finde ich noch erwähnenswert, ja. Und so wie ihr sagt, ja, also kannst du auch in Rückstand geraten, aber ansonsten war es eigentlich unter Kontrolle, außer eben dieser eine Pfostenschuss da.
Ja,
zum Ende raus ist es halt dann irgendwie, du merkst schon, dass irgendwie die Luft noch fehlt, dann irgendwie, glaube ich, wurde Kutschke und Beister auch irgendwie ausgewechselt, weil es ja für beide irgendwie noch nicht für 90 Minuten gereicht hat und so, dann kommen noch ein paar Junge rein. Und dann wurde es schon nochmal irgendwie halt ein bisschen
zittern. Das war auf jeden Fall kurios. Halt. Dann hat es dann auch noch diese Geschichte, dass eigentlich ja der von Uerdingen vom Platz fliegen hätte müssen, wo die falsche gelbe Karte gezeigt wurde. Das kam ja auch noch dazu. Also genau, und dann war es irgendwie wie so ein offener Schlagabtausch gefühlt noch. Also hier Paulsen hatte ja diese Kopfball-Latte-Chance noch. Und dann kriegst du aber auf der Gegenseite auch nochmal also die Chance für Uerdingen zum Ausgleich insofern. Aber ja, deswegen war so ein bisschen so das Gefühl wie aus Ende der Rückrunde, du gewinnst dann doch die Spiele, weil du irgendwie zum richtigen Zeitpunkt die Tore machst und dann auch hinten zumindest nicht den Ausgleich kassierst. Und dann bist du, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich sehr, sehr gut gestartet, weil mehr kannst du auch nicht erwarten.
Ja, finde zum Sportlichen wahrscheinlich auch alles, was man wieder zu sagen braucht, weil, wie es schon angeklungen ist, erstes Spiel wäre für Zuschauer. 3000 und ein paar zerquetschte hätten reingedurft und wie viel waren am Ende da? Knapp drunter, ne? Ja. Irgendwie so, also um die 3000 waren da mit Abstand und ich fand es ehrlich gesagt, also ich war erst skeptisch überhaupt dieser Idee gegenüber, da haben wir eh schon mal drüber geredet, ich muss irgendwie mal sagen, also ich fand die Umsetzung eigentlich bei uns im Stadion echt gut, also ich hatte echt wenig Bedenken irgendwie in der Zeit auch mit 3000 Zuschauern in diesem Stadion und ich fand erstaunlicherweise auch die Stimmung eigentlich gar nicht so schlecht dafür, dass es war, wie es war.
Ja, halt unglaublich, sag ich mal, Spielgeschehen bezogen, was sich natürlich dann ergibt, wenn du quasi jetzt keine irgendwie Vorschreier-Ultraszene irgendwie hast, die das irgendwie koordiniert. Was natürlich immer, also nicht umsonst, ist natürlich spielbezogener Support auch immer gut, ist halt aber vor allem auch dann gut, wenn es halt gut läuft. Und in dem Spiel lief es natürlich auch gut, wenn du irgendwie zweimal Führung gehst und dann noch, sag ich mal, waren am Anfang irgendwie ein paar so Situationen, wo irgendwie dann schon aus den ersten besten Lagen irgendwie geschossen wurde oder auch mal halt irgendwie ein Ball vorne erobert wurde. Das kommt natürlich gut an. Dann ist das Wetter noch gut und du hast halt irgendwie ein halben Jahr kein Spiel mehr im Stadion gesehen. Natürlich stehst du da mal auf und klatscht und singst. Also, also kann man in dem Spiel nichts dagegen sagen. Man muss halt aber auch sagen, es ist halt nicht unbedingt jetzt ein Gradmesser, dass das halt in jedem Spiel dann genauso läuft.
Vielleicht mal zum spielbezogenen Support. Vielleicht sollte man bei spielbezogenem Support nicht 90% der Zeit anfangen, rhythmisch zu klatschen, wenn der Gegner den Ball hat oder vor allem Freistöße oder Ecken. Weil das war das Einzige, was mir gedacht hat, okay, diese Mehr vom spielbezogenen Support, der wurde wieder ad absurdum geführt in diesem Spiel. Aber ansonsten fand ich es eigentlich auch ganz, ganz lustig eigentlich. Und ganz launig, weil er auch Bock gemacht hat. Und ja, wie du schon sagst, das Spiel hat es halt hergegeben. Nochmal schöner bisschen Spätsommer, Frühherbst, Tag, war echt ganz angenehm im Stadion. Da gab es ja dann ein bisschen weniger angenehme Spiele danach im Stadion. Und immer, Mai, also ich fand es gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Bei uns ist es ja, denke ich, auch weniger Problem als bei vielen anderen Stadien, glaube ich, immer noch.
Ja, also ich finde auch diese Regelung mit, also gut, man muss auch sagen, dieses erste, was du vorher gesagt hast, es soll nicht beim ersten Spiel nicht ganz ausverkauft. Ja, war auch dem geschuldet, dass es halt irgendwie quasi sehr kurzfristig war und im Endeffekt dann nur die Dauerkarteninhaber, glaube ich, beim ersten Spiel überhaupt ein Recht hatten, irgendwie zuzuschlagen. Insofern auch irgendwie da nachvollziehbar, dass das halt noch nicht so ausgereift war. Hat sich ja dann bei den darauffolgenden Spielen dann auch geändert, dass du quasi erst das Dauerkarteninhaber irgendwie Vorkaufrecht hast, aber quasi auch nicht unnötig zahlst, wenn du jetzt irgendwie Bedenken hast, ins Stadion zu gehen oder keine Zeit oder was auch immer. Das heißt, du zahlst aktuell halt nur für deine Einzelkarte, hast auch irgendwie, ich sag mal, einen fairen Preis, der halt irgendwie dem Sitzplatz angemessen ist und trotzdem irgendwie halt, denke ich mal, sich jeder irgendwie dann leisten kann, wenn das will. Also es gibt ja unterschiedliche Preiskategorien dann auch. Genau. Und insofern dann aber auch die anderen Möglichkeiten dann auch als Mitglied und irgendwann einen Verein verkauft, wenn es halt die Kapazität hergibt. Das ist eigentlich gut.
Ich finde die Regelung gut, ich finde die Umsetzung gut. Also das hätte ich mir schlechter irgendwie vorstellen können, wie es dann gehandhabt war. Weil am Anfang so ein bisschen skeptisch mit dem jeder Dauerkarte. Ein Besitzer darf zwei Karten kaufen. Vor allem jetzt halt dann in Bezug auf, es gibt nur 1500 Tickets in dem letzten Spiel. Das ist halt schon ein bisschen fraglich mit
viel Karten. Ja, das ist auch dem geschuldet, dass viele Dauerkarten über einen Account quasi irgendwie laufen. Also das heißt, es gibt eine nicht vernachlässigbare Zahl an Dauerkarteninhaber, die mehr als eine Dauerkarte besitzen.
Und der darf dann nur zwei trotzdem?
Ja, genau, da gab es auch, glaube ich, so ein paar mehr.
Ja, okay. Nee, ist schon.
Ein paar Themen, die dann. Ja, man muss halt dann auch einfach mal anrufen und sagen, ich habe halt drei Dauerkarten, dann kriegt man wahrscheinlich auch drei Karten. Muss ich halt alles dann auch noch irgendwie einspielen, ist halt alles noch irgendwie.
Ja, wie alle Organisationen. Aber ich finde es eigentlich echt gut, alles wie es war jetzt. Von dem her, ich hatte auch echt wenig Bedenken. Also da ist jede Bahnfahrt irgendwie ein bisschen abenteuerlicher, als da im Stadion zu sein, auch mit 3000 Zuschauern, hatte ich kein Thema jetzt mit. Ja, ansonsten gibt es im Spiel irgendwas eigentlich nicht. Oder? Also es ist ja damit alles gesagt und damit eigentlich ein sehr guter Auftakt in eine Saison, den wir uns echt gar nicht mal so erhofft hatten mit der Ausgangslage. Und dann direkt mit Spiel 2 hinterher.
Halle auswärts.
Auch wieder jetzt ist es auswärts, okay. Auswärts. Und
das ist meistens so, dass eins daheim und eins auswärts ist.
Ja, das denkt man oft und dann in dem einen Moment, in dem man es bräuchte, ist es dann nicht so. Und dann stehst du da im Stadion und keiner ist da.
Müssen wir mehr erzählen.
2-0 gegen Halle, und wenn ich mich recht entsinne, war das eher so ein Spiel, bei dem wir so, ja, man muss nicht unbedingt die bessere Mannschaft sein, man muss auch nicht unbedingt gut sein, um dann in Führung zu gehen und am Ende das Spiel zu gewinnen. Also, weil diese erste Halbzeit gegen Halle war auf jeden Fall nicht die bessere als die erste Halbzeit gegen Uerdingen. Aber auf
keinen Fall.
Dann fühl gern auswählen.
Ja, also wie du gesagt hast, also das war schon sehr, sehr schwierig. Und ja, also zum einen hattest du irgendwie Sachen nicht gut verteidigt, wie irgendwie so gerade so diagonale, lange Bälle auf außen. Also das ist mir auch gerade in den 5 Spielen auch immer wieder aufgefallen, dass so auf außen, da passen teilweise einige Sachen manchmal noch nicht. Und dann war es irgendwie auch, okay, es hat geregnet, es war irgendwie ein richtig tiefer Platz, aber das war schon eher von der Sorte Kampf, weiß nicht, Fehlpässe, und dann weiß der Gegner oder wissen beide Mannschaften eigentlich mit dem Ball auch nicht so viel anzufangen. Also irgendwie, ich habe mir da mehrmals also gedacht, wie soll irgendwie da auch sauber der Ball ins letzte Drittel gebracht werden, dass man mit dem Ball auch noch was anfangen kann und dass der nicht sofort wieder weg ist. Also dann hat sich Gauss immer mal wieder fallen lassen, um dann das Spiel anzukurbeln. Das hat dann in der einen oder anderen Situation mal geklappt, aber war auch keine irgendwie dauerhafte Lösung. Und da dachte ich mir schon, boah, wie soll jetzt da ein Tor zustande kommen, wenn nicht irgendwie durch 3 Zufälle.
Und dann gab es 3 Zufälle oder so, ich weiß nicht mehr.
2.
Ja. 2 Zufälle. 2.
Ja, ich meine, also ja, es war ja ein total geniales Tor von Gauss mit rechts und dann in den Winkel. Und dann ich glaube, war ja nach einer Ecke oder Standardsituation.
Einwurf.
Also es kam auf jeden Fall wieder alles zustande. Dass du sagst, es war nicht aus dem Spiel heraus, es war nach einer Standardsituation. Aber auch nicht direkt nach einer Standardsituation, sondern auf den zweiten Ball. Und ich meine, gut, wenn du den so erwischt, ja, dann.
Wunderschön, also das kann er gerne öfter machen. Also das ist sein langer Einwurf, der dann irgendwie vom Verteidiger zum Mitspieler, vom Mitspieler zu Gauss, und der macht den dann einfach One-Touch ins Kreuz. Also, weiß nicht, wo er das gelernt hat und wo er das hergenommen hat.
Ich meine, er hat ja dann auch nach dem Interview oder nach dem Spiel beim Interview beim Magenta Sport gesagt, also dass irgendwie, wenn jetzt noch einer sagt, er hat keinen rechten Fuß, dann holt er jetzt immer wieder das raus.
Ja, so sinngemäß. Das sah vor allem auch irgendwie nicht nach Zufall aus. Also klar war das ein Sonntagsschuss, den macht er wahrscheinlich nie wieder. Aber irgendwie, sonst wenn du so Dinger siehst, vor allem von Verteidigern, da denkst du immer so, ja, süß, ja, war wahrscheinlich eine Flanke so ungefähr, aber der sollte da hin und der ist da auch hin.
Nee, also ich bin da mittlerweile so, dass ich bei allem, was er tut für uns, im Endeffekt sage, das ist genauso.
Genau so sollte
wo werden. Wo wären wir ohne ihn? Also,
ja, absolut.
Das ist das kann man echt auf jeden Fall unterm Strich festhalten. Gut, dann gab es noch ein zweites Tor, wo dann auch unser Künstler nochmal zugeschlagen hat.
Richtig schönes, aber wunderschönes Tor. Und ich weiß immer nicht, wo er den her hat. Und ob er den nochmal könnte.
Vielleicht wollte er einfach mal Zlatan nachmachen.
Nö, das war so
Zlatan. Den Fuß auch irgendwie möglichst weit hochbringen und dann irgendwie den Ball
und einfach ins Tor
boxieren.
Entspannt den Torwart über die Schulter legen.
Ja, wo dann aber auch unterm Strich natürlich, also lustiges Tor, und natürlich traut man auch Kutschke irgendwie nicht so wirklich zu. Aber halt unterm Strich auch wieder irgendwie jetzt ein Tor, was nicht unter die Marke irgendwie rausgespielt und das machen wir jetzt jedes Spiel irgendwie fällt. So, das war halt auch irgendwie Abwehrfehler und ein bisschen
verdammt Glück.
Ja. Der Ball rutscht auch noch durch und so. Also irgendwie, da kamen auch wieder ein paar Sachen zustande, ja.
Also man muss sich da nicht beschweren drüber. Ich meine, wenn man so 3 Punkte auswärts irgendwie holen kann, bei Halle, die ja auch eigentlich irgendwann mal gut waren, ja, ist okay. Ja, man muss dann vielleicht auch nicht hinterfragen, warum es so einfach war.
Ja, es war aber irgendwie so eine Kombination aus Glück und den Gegner halt bestraft für einfach nicht anständig gespielt. Also ehrlich gesagt, sich das nächste Spiel so als genau andersrum gefühlt. Ne? Also wenn das Haching-Spiel geht, das waren auch irgendwie 2 Mannschaften, die ziemlich scheiße spielen. Und am Ende des Tages gewinnen die ein bisschen in der einen Situation den reinwirkt. Also, irgendwie das Halle-Spiel, das sind auch 2 Mannschaften, die nicht so wirklich wissen, was sie jetzt anfangen sollen. Und dann machen wir als 2 Traumtore ungefähr und dann ist das Ding vorbei. Also von dem her sehe ich das Haching-Spiel, das dritte Spiel dann zu Hause, ja, wieder vor 3000 Zuschauern, wirklich so als, ja, da ist es halt jetzt doof in die andere Richtung gelaufen. Das heißt, zwei Spiele, die hätten meines Erachtens beide auch genau andersrum laufen können oder beide unentschieden ausgehen können und so hast du eins gewonnen, eins verloren.
Was ja unterm Strich besser ist, ne?
Ja, ich meine, vor allem hast du halt irgendwie so, ist so das Gefühl auch, dass, also beim FC gehst du in Führung, dann gewinnst du das und gehst du nicht in Führung und der Gegner geht in Führung, dann verlierst du das eben aber auch. Irgendwie so diese Lösung dann zu finden, also mal wenn du im Rückstand bist, weil du dich ja eh schon schwer tust, also das glaube ich wird sehr, sehr schwer, auch in dieser Saison oder zumindest in der aktuellen Phase und Lage. Und aber immerhin hattest du zumindest mal ein, zwei Torchancen, die aus dem Spiel herauskamen.
Wir hatten Phasen bei diesem Verein, da war es so, wenn du im Rückstand warst, hast du es verloren und wenn du geführt hast, hast du es nicht gewonnen. Also von dem her finde ich das jetzt aktuell schon ganz okay.
Klar, also auf jeden Fall, also wie man ja also gesagt hat, nach zwei Spieltagen 6 Punkte, da kann man sich auf keinen Fall beschweren, wie die dann zustande kamen. Ja, das muss dann auch nicht immer schön sein. Und um dann mal überzuleiten gegen Haching, also da hattest du mal zumindest die ein oder andere Chance und da hat man auch mal gerade so diese Chance von Beister Anfang der zweiten Halbzeit, da hat man mal so ein bisschen auch erkannt, okay, frühes Pressing und dann wirklich sinnvolles Pressing, dann kommst du auch zu Ballgewinn und zu Chancen. Das hattest du ja auch irgendwie gegen Halle, also gefühlt überhaupt nicht. Also da war irgendwie eher so, okay, wieso rückt jetzt der so heraus und da hinten ist dann wieder ein Loch. Also irgendwie ist es, glaube ich, auch in dem Spiel immer mal wieder Krause in Erinnerung, der dann nach vorne gerückt ist, aber irgendwie dann doch einen Ticken zu spät dran war. Und dann wäre aber auch irgendwie so in der Zentrale ein Loch gewesen, wo der Gegner hätte den Raum nutzen können. Das hat dann aber Halle eben nicht gemacht. Aber das kommt dann später noch.
Ehrlich gesagt, fand ich das ganze Haching-Spiel irgendwie auch trotzdem immer noch gruselig. Ja, es wurde teilweise irgendwie ganz gut gepresst und teilweise dann irgendwann mal, vor allem nachdem man gesehen hat, das ist ja ein probates Mittel und irgendwie gegen den Aufbau von Haching funktioniert das ja anscheinend auch irgendwie, weil die nicht ganz so sattelfest sind, wurde es mir dann irgendwie vor allem nach Rückstand dann auch gar nicht mehr genug getan. Und wenn, hatte ich irgendwie das Gefühl, hatten wir zwar kein Loch im Mittelfeld, aber irgendwie hatten wir zwei Viererketten, die so dermaßen eng gepackt zusammenstanden, dass da trotzdem jeder hohe Ball irgendwie gefährlich war, weil dann der Weg für den Stürmer da durchzustecken war jetzt nicht so weit. Aber zumindest sagen wir mal so, Haringer hat sich jetzt auch nicht beworben, in dem Spiel 300 Tore zu schießen. Okay. Der Einzige, der sich dafür irgendwas beworben hat, war der Schwabel, aber der hat irgendwie eher für Platzverweis oder Polizeischutz und irgendwas dazwischen. Aber ja, du wolltest gerade ansetzen.
Nee, Halle, gut, ich weiß nicht, ob wir über die Gelb-Rote für Franke noch irgendwie reden müssen, auch ein bisschen selten dämlich. Packen können, aber ja, Haching, also ich fand den Start auch nicht schlecht, also gegen Haching, nur, also du hattest ja da auch irgendwie die Chance, wo der Ball irgendwie dann an den Pfosten noch springt, auch wenn Beister, glaube ich, nicht mehr so wirklich dran war, aber
da dachte ich auch das ganze Spiel über, der Beister hat den einen guten Schuss, den er hatte, das war der an den Pfosten, und dann habe ich einen Magenta gesehen, er hat den Ball gar nicht richtig getroffen, der Verteidiger hat den Pfosten geschossen. Leider kamen danach noch 300 schlechte Schüsse von Beister.
Ja, also da ging es dann auch irgendwie halt so los mit, da hat mir Beister dann nicht mehr so gut gefallen wie in den Spielen davor. Klar musst du bei dem Haching-Spiel ist dann das erste, wo Kutschke quasi wieder fehlt. Finde schon, dass du das auch dann irgendwie raus siehst. Also das.
Du siehst es nur am Matchplan nicht. Immer noch nicht.
Ja, genau. Also du erkennst halt, dass da eigentlich der, auf den schon das Spiel auch immer noch irgendwie zugeschnitten ist, irgendwie fehlt. Und der vorne auch, glaube ich, beim Anlaufen, auch wenn man es ihm vielleicht gar nicht immer zutraut, irgendwie schon wichtige Kommandos auch gibt. Und da ist sicher auch mit Herz und Seele irgendwie dabei ist, dass der da irgendwie fehlt. Ja, also ich glaube, diese ganze Kutschke-Kritik, die hat sich in den letzten Wochen schon so ein bisschen gedreht. Weil auch jeder irgendwie erkennt, dass der dieser Mannschaft gerade einfach fehlt.
Mir fehlt immer noch der Plan B einfach, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also ich meine, immer noch dem, was ich ja auch jedes Mal sage, für mich ist schon Kutschke, der Einsatz stimmt immer. Ja. Dann so, wie sie spielen, ist er natürlich wichtig, aber ehrlich gesagt sehe ich es schon so. Wir haben gerade auch andere Baustellen, uns fehlen noch andere Offensivkräfte irgendwie, aber ganz ehrlich, auch ohne Kutschke muss ich es irgendwie schaffen, einen Plan B mal aufs Feld zu bringen. Und ehrlich gesagt ist die Kutschke-Abhängigkeit für mich eher so, dass du immer noch versuchst, die hochzuhauen und immer auf wie anders. Und du merkst ja jetzt in den letzten Spielen, naja, dann hat man mal irgendwann gemerkt, der Elber gewinnt jeden Kopfball. jetzt spielen wir jeden Ball hoch auf Elfer, weil kein anderer da ist. Und das ist jedes Mal dasselbe. Dann rückt irgendwer anders in die Mitte. Zwischendurch hast du jeden Ball hoch auf Beister gespielt, hat noch keinen gewonnen. Und das kann ja nicht der Sinn sein. Und ehrlich gesagt, das ist auch so eine Sache, da muss ich mal wie immer gerne fragen, da muss man vielleicht auch als
ja, also taktisches das ist schon das, was du gegen Haching und gegen Köln dann irgendwie gesehen hast, dass da Kutschke irgendwie fehlt. Ich fand es jetzt gegen Ferl, hast du schon eine Änderung gesehen, dass da mehr über die Außen auch gegangen ist. Also das, glaube ich, muss man jetzt so gut halten, dass da dann zumindest irgendwie eine Art Plan B irgendwie zu erkennen war. Ja, zu Haching noch, also wie gesagt, ich fand den Start nicht schlecht, auch wenn dann natürlich jetzt außer der Beisterschoss nicht so viel rumgekommen ist, dann hat Buntic irgendwie so eine Unsicherheit. Und irgendwie gefühlt ist das so auch der Knackpunkt, dass du danach irgendwie bis in den Faden verlierst. Und klar, ist jetzt auch nicht so, dass der Haching drückend überlegen oder was war. Es ist halt dann irgendwie eine Art 0-0-Spiel, das plätschert so dahin, auch zerfahren natürlich. Ja, aber dann kriegst du halt in der zweiten Halbzeit irgendwie so ein symptomatisches Gegentor, was unglaublich gut zu dieser Partie irgendwie passt.
Und es war nass und es war kalt und es war windig.
Ja.
Ja. Und es war scheiße in diesem Stadion.
Gut, aber ich muss sagen, also du hast dann so schon Anfang der zweiten Halbzeit noch irgendwie so ein, zwei Aktionen gehabt, eben dann diese Elber-Hereingabe, scharfe Hereingabe, wo dann, ich weiß nicht mehr, wer knapp verpasst, aber das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber das war auch Anfang der zweiten Halbzeit und dann hast du eben die beste Chance aus 16 Meter, das war, muss man schon sagen, ja schade, weil der hat ihn auf dem linken Fuß.
Schade ist gut.
Er kann da vielleicht sich noch eher das Eck aussuchen und jagt den halt drüber. Also ich glaube, das hat auch Orla im Interview angesprochen, da wäre schon auf jeden Fall mehr möglich gewesen.
Wenn ein Torwart fragt, wo du ihn hinhaben willst und der drüber sagt, sollte man vielleicht nicht drüber schießen dann. Aber so sah das aus, ja.
Gut, ich meine, vielleicht bewirbt sich hier mit Marco als Offensivcoach oder Stürmertrainer. Ist doch jetzt
schlechter als der Schuss.
Ist doch jetzt modern, gerade im Fußball, Nationalteam oder auch bei Bayern, Miro Klose etc. Aber also da...
Ich laber erst Scheiße und schieße ihn dann selber drüber.
Oder so. Also hiermit, Bewerbung ist raus.
Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Schreibt mal auf Twitter. Oh Gott. Ob jetzt Butler und Bilbia da vorne spielen oder ich, Mann, jetzt kommt es auch egal. Oh. Ja, sorry. So, weiter.
Ja, dann müsste man halt nur einen Plan B oder C oder D aufmachen, aber.
Ja, auf mich brauchst du nicht hochspielen, sorry.
Naja, und dann, deswegen hat es da dann noch ein, zwei Möglichkeiten, aber klar, was dann dir halt in den ersten zwei Spielen. Da lief dann das wieder sehr gut für dich. Du machst in der entscheidenden Situation dein Tor und dann musst du natürlich auch mal damit rechnen, dass du halt ein blödes Gegentor bekommst. Und das kam dann zustande, weil das war ja gefühlt die fünfte, sechste, zehnte Ecke hintereinander und dass dann auch mal irgendwie von nachhin einer hinkommt und du dann ein Gegentor kassierst, ja, das ist dann irgendwie auch folgerichtig.
Und der fünfte, sechste, siebte Versuch in dieser Szene, den Ball über die Linie zu stolpern, ging dann auch rein. Also es war aber, wie es mal gesagt, ein 0-0-Spiel und am Ende gewinnt die glücklichere, schrägstrich etwas cleverere Mannschaft dieses Spiel. Mein Nachhinein war nicht gut, aber sie haben es jetzt auch nicht, ich weiß jetzt nicht, was ich ihnen vorwerfen wollte.
Ja, aber du siehst halt dann auch wieder an der Tabelle, dass Haching schon im oberen Drittel anzusiedeln ist. Und ja, dann hast du halt vielleicht mal einen Scheißtag und dann kannst du so eine Partie halt auch mal verlieren. Ich weiß nicht, ob man das dann überdramatisieren muss. Das war dann aber unterm Strich natürlich ärgerlich. Aber wenn du dann so ähnliche Spiele, die halt auch so auf der Kippe stehen, auch mal gewinnst, wie es ja gegen Halle dann ja eigentlich auch war, dann ist es, glaube ich, schon okay.
Ja, das war wieder so ein Spiel, mega aufgeregt, dass es einfach nicht gewechselt wird auch. Wenn das spielt einfach ein Spiel, in dem halt einfach nichts passiert, diese Mannschaft einfach uninspirierten Scheiß spielt, also da geht gar nichts. Und da können wir jetzt wieder diskutieren, dass auf der Bank halt auch niemand sitzt.
Ich wollte gerade sagen,
wir hätten das wollen. Aber dann habe ich lieber niemand Frisches, als dass der Beißer noch einen drüber schießt. Also
es wurde dann so einmal gewechselt, aber dann
hätte ich... Ja, klar, aber auch irgendwie 20 Minuten zu spät.
Ist halt insofern dann auch wieder... Sag mal, ein bisschen lustig, wenn du dann irgendwie das Spiel drauf wieder irgendwie Henke und Oral hast, die sich irgendwie öffentlich hinstellen und diese nur drei Wechsel gegenüber fünf Wechsel irgendwie wirklich sehr, sehr nachdrücklich kritisieren, zumindest.
Ich will in der 80., 85. und 95. Minute zweimal wechseln können, ja. Gut, weil vorher mache ich nicht.
Gut, klar, in der aktuellen Situation interessant, aber klar, es kommen ja noch mehr Spieler hoffentlich auch zurück, wo du dann irgendwann dann schon wieder die Möglichkeiten hast.
Wenn du dich gar nicht schon bewirbst.
Ich meine, was man dann vielleicht noch erwähnen muss, es gab dann der Schlussoffensive so ein bisschen, aber das war dann für mich auch nicht immer zwingend. Und klar kann man oder eventuell darüber debattieren, also für mich war es ein Elfer, da kurz vor Schluss, ja. Also ein klarer Elfer. Aber dass ein Schiri mal so ein Elfer auch nicht pfeift, ja, mit dem musst du halt
auch rechnen. Ich habe im Stadion gesagt, gar nichts, überhaupt gar nichts. Ich habe von 80 Meter entfernt, habe ich mal ihn schreien hören und ja, den Kopf des Schiedsrichters und des Gegenspielers fordern hören. Und ich dachte mir, was will er denn schon wieder? Und dann schaue ich mir diese Magenta-Bilder an. Oh ja, doch, klar, der Elfmeter, schade.
Doch, also ich habe es im Fernsehen gesehen und da habe ich gesagt, oh, das sieht schon verdammt danach aus und dann Zeiten.
Ja, ja, ich saß auf der Haupttribüne und ich habe es auf der ganzen Haupttribüne erzählt, dass es ein Elfer war.
Also, im Spieler wieder, oh ja, da
war ich auch war richtig nichts. Froh da, als ich gesehen habe, es war richtig.
Ja, aber wie auch da bin ich mir, ich meine, ich sehe es halt auch so, also das aus der Situation schießt sich irgendwie dahinter und sieht jetzt auch nicht wirklich, also steht da genau hinter Butler. Ja, also da würde ich jetzt auch keine Vorwürfe laut werden lassen. Also ich hätte auch im Spiel nicht
gedacht. Ja, klar, also wie gesagt, also meiner Meinung nach sollte man es
ihm. Aber so dumm verteidigt, muss man vielleicht nochmal sagen. Also das hätte auch von uns sein können, ey. Leck mich am Arsch. Geht denn da mit der offenen Sohle einfach mal rein? Oh, komm. Ja gut, Haching. Da zum Stimmungsbild im Stadion. Ja, also man hat mal wieder gemerkt, dass das Ingolstädter Publikum sich sehr gut mit Hass versteht und dass man sich sehr gut selbst motivieren kann, wenn man irgendwie einen Scheiße findet. Und
ja, so einen Sündenbock zu haben, ist schon, das ist gut. Verein schon, vor allem wenn er dann auch ausnahmsweise nicht bei der eigenen Mannschaft spielt, das ist doch was gut im Ankommt.
Ja, der Schwabbel wollte aber auch. Aber hat man das im Fernsehen, mal die Fernsehbilder, hat man diese Szene, die er angedeutet hat mit Elber und Ellbogen, irgendwie aufgelöst? Ja, weil er mehrfach angedeutet hat, dass der Elber ihm irgendwie den Ellbogen gegeben hätte und sich da so tierisch beim Schiedsrichter beschwert hat. Und ab da hat er ein Pfeifkonzert kassiert, also, bei jedem Ballkontakt.
Also dieses Pfeifkonzert, das hat man ja mitbekommen, aber ich glaube nicht. Also ich habe zumindest nicht mehr auf dem Schirm, dass da, also nur dann, dass er jetzt mit jedem Kontakt dann ausgepfiffen wurde und so, das hat man dann
natürlich. Das ist halt bei Magenta immer so, dass die Kamera, die nicht auf dem alles, die gibt es halt nicht. Das ist immer so ein bisschen blöd, was Auflösung angeht, aber das, weil ich habe auch nichts gesehen und aber sich so vehement aufgeregt darüber, dass er einen Ellbogen abbekommen hätte. Weiß jetzt nicht, ob er das also ganz komplett geträumt wird, sondern ja. Naja, war auf jeden Fall lustig. Und eigentlich war ich mir relativ sicher, dass er sich entweder in diesem Spiel noch irgendwie verletzt in einem unglücklichen Beister-Zweikampf oder dass er mit Rot vom Platz fliegt, aber irgendwie ist dann am Ende doch beides nicht passiert, weil diese zweite Halbzeit halt auch nicht mehr so viel hergegeben hat und er gefühlt zwei Ballkontakte hatte in der zweiten Halbzeit. Ja gut, Haching. Haken dran, mal wieder. Dann unser absoluter Horrorgegner, glaube ich, inzwischen irgendwie. Viktoria Köln. Also schon auch eine Hausnummer im deutschen Fußball. Da haben schon ganz große Kicker haben da schon gespielt. Ja? Und da schlottern einem schon mal die Knie, wenn man da auswärts ran muss vor 200 Zuschauern.
Das ist auch ein Hexenkessel, ja.
Ich meine, aber spielen auch wieder Marcel Hirse, spielt jetzt dafür.
Ja, gut. Ganz große Spieler, sag ich doch.
Eingewechselt für 10 Minuten, oder?
Also. Ja, ich meine, außerdem Boniaku, also.
Ja, was sagt man zu dem Spiel? Also gut war es jetzt auch nicht, aber ich meine, war auch irgendwie unglücklich in Rückstand gegangen, würde ich mal sagen. Also das ist halt so ein bisschen, wer weiß, wie das ausgeht, wenn du halt nicht in Rückstand gehst. Wie du es vorher sagst, also das ist wie so ein typisches. Du gehst in Rückstand und dann siehst du jetzt auch ja, nicht gut, die Sonne, dass noch was passiert.
Gut, also das ist mir dann aber auch also für dieses Spiel deutlich zu einfach. Also.
Nö, das ist ja auch keine Ausrede. Das ist nur die Frage, ob es denn nicht genauso gegurke geworden wäre, wie halt irgendwie andere Spiele.
Also glaube ich nicht. Also da hat man schon gemerkt, dass meiner Meinung nach Köln auch was damit anzufangen wusste mit den Räumen, die man Köln auch gegeben hat. Also in der eigenen Hälfte war man selbst noch deutlich zu passiv vor dem Gegentor. Also klar kann man sagen, springt den Boniaku perfekt hin und von Buntic unglücklich, aber allein wie die 30 Meter vor dem Tor da komplett durchkombinieren konnten, also da war ja auch keine Anstalt, dass man sagt, man presst da drauf oder man ist aggressiv, sondern man ist irgendwie passiv neben dem Gegenspieler jeweils gestanden und die konnten sich frei durchkombinieren. Also dann muss ich auch sagen, sorry, das ist mir dann deutlich zu wenig. Und vor allem, wenn man dann auch vor der Saison eben das Ziel Aufstieg ausgibt, dann muss man schon sagen, dann, weil du ja gesagt hast, klar, wenn du nicht den Rückstand gerätst in den Spielen, dann sieht es immer gut aus, weil der FCI mit seinen individuellen Qualitäten kommt dann oftmals auch noch irgendwie hin und macht dann ein Tor. Aber gegen Köln, also das fand ich also noch ein bisschen schlechter als Halle, muss ich sagen. Und Halle war schon von der spielerischen Qualität nicht gut. Aber da hat mir einfach an dem Tag sehr, sehr vieles gefehlt. Und dann irgendwie, man hat am Anfang schon irgendwie so die Bemühungen erkennen können, dass man aggressiv pressen wollte. Aber allein, wie oft ich mir dachte, Krause geht raus, also verlässt den Verbund, um irgendwie die Chance auf den Ballgewinn zu haben, ist dann aber fast immer zu spät dran. Und dann ist so ein Loch in der Zentrale, wie vorher schon angesprochen, teilweise gegen Halle ähnlich. Aber dieses Mal hast du halt Köln, die Spieler auch haben und die den Ball laufen lassen und es dann eiskalt ausnutzen. Und wenn du dann halt irgendwie in der Zentrale ein komplettes Loch hast und da auch irgendwie die Abstände überhaupt nicht passt zwischen den Ketten, ja, sorry, dass dann irgendein Gegner auch mal in der dritten Liga das ausnutzt, mit dem muss ich dann rechnen.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mir nicht eiskalt genug ausgenutzt haben. Also klar, sie haben die Chancen genommen, aber dann am Ende ausgespielt haben sie es dann irgendwie immer nicht mehr in die letzten Meter, weil dass wir erst kurz vor Ende das 2-0 kassieren, war ja eigentlich ein Wunder. Also da hättest du ja schon, wir haben ja gebettelt, einen Konter nach dem anderen kassiert. Also das hätte schon viel früher fallen müssen, das 2-0.
Ja, also ich sehe das auch so, dass du da eigentlich, hätte das auch so wie letztes Jahr, wo du eigentlich dann, sag ich mal, sehr früh schon irgendwie 3-0 dann auch hin bis, also, oder was halt, ja, einfach halt früh deutlicher werden können, als dann irgendwie in der Nachspielzeit, dass das 2-0 zu kriegen. Also das war schon, da kann man schon sagen, glaube ich, dass mit Abstand der schlechteste Auftritt dann noch war. Was halt eine komische Entwicklung ist, wenn du irgendwie sagst, klar, schlechte Vorbereitung und so weiter, und wurde ja auch ständig gesagt, wir sind erst noch in mehr oder weniger in unserer Vorbereitung und spielen halt jetzt schon und wir verbessern uns von Woche zu Woche, da war jetzt nicht so viel zu sehen davon. Ja, und also so wie es Bene auch schon gesagt hat, also das Anlaufen da in Köln war irgendwie komplett merkwürdig. Also das wird irgendwie überhaupt nicht organisiert und strukturiert irgendwie. Klar, also da läuft dann irgendwie ein Krause motiviert und wie von der Tarantel gestochen irgendwie los. Aber das ist halt wenig effizient in dem Fall dann. Also du gibst halt nur irgendwie Ordnung irgendwie auf und mehr nicht. Ja, und irgendwie der Plan, der halt irgendwie offenbar der Einzige war dann irgendwie, sobald du einen Ball kriegst, irgendwie schnell in die Spitze zu spielen. Der ist halt auch irgendwie hinten und vorne nicht aufgegangen. Also wie viel da irgendwie abgelaufen wurde oder halt irgendwie einfach nicht ankam, weil komplett unpräzise. Ja, also das hat meine Euphorie so ein bisschen.
Ja, also da fand ich auch, also dachte ich mir, also was soll denn auch der Plan sein? Okay, zum Teil will man anlaufen, aber wenn ich das dann machen will, ja, dann muss ich doch nachschieben. Dann muss ich doch das Loch, was sich da ergibt, dann muss ich da rausschieben. Und notfalls spiele ich dann, wenn ich das will, irgendwie dann, oder lasse dann zwischen Torwart, zwischen Buntic und Viererkette 40 Meter frei und riskiere dann das, dass ich dann einen langen Ball hinter die Kette bekomme. Aber so ein Loch zentral in der Mitte zu haben, weiß ich nicht. Also irgendwie so diese Verbindung zwischen Angriff und Abwehr, also die hat mir da quasi komplett gefehlt. Und dann, ich meine, also wie du schon sagst, also es war da auch kein Plan erkennbar, dass man da irgendwie mal versucht, den Ball zu halten oder dass es einem gelingt, den Ball zu halten, wo ich dann sage, okay, es läuft schon einiges nicht, dann versuche ich das mal zu beruhigen. Ich hätte ja normalerweise erfahrene Akteure in der Mannschaft. Weiß ich nicht, also da ist mir sehr, sehr vieles abgegangen und ja, das Einzige, was man da hängen geblieben ist, ist dann irgendwie so ein bisschen besser, aber von einem sehr tiefen Niveau war dann Anfang der zweiten Halbzeit und dann hast du aber auch nicht direkt Anfang der zweiten Halbzeit, denn da hat Köln noch die Chancen und dann hast du halt irgendwie die Kopfballchance, aber wieder nach dem Standard, wo du ja, weißt, klar, kannst du mal am Standard
ja,
mal
gefährlich sein. Also da muss ich auch noch dazu sagen, weil das ist ja auch immer sowas, wo ich irgendwie so das Kotzen kriege, wenn du dann irgendwie halt nach dem Spiel irgendwie Interviews hast, wo es dann eben heißt, ja, wir wissen schon, die erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen, aber in der zweiten war es dann besser. Das ist halt, also wenn du die erste Halbzeit halt so unter dir spielst, dass die zweite ein Stück besser ist, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten vor Ende mal nach einem Eckball jemand zum Kopfball kommt, ist halt schon gewagt, das dann irgendwie als Fortschritt hinzustellen. Also man macht das immer gern und das ist halt irgendwie so ein Reflex, dann irgendwie, weiß ich nicht, das Positive mitzunehmen. Aber ich weiß nicht, also das ist mir eigentlich viel zu einfach. Dann sage ich halt einmal lieber nix oder so.
Ich meine, absolut. Also man kann ja auch mal einen richtig schlechten Spieltag oder ein richtig schlechtes Spiel haben. Da fand ich es nämlich auch sehr, sehr interessant. Also die Auffassung von Thomas Oral nach dem Spiel, also wo er, glaube ich, meinte, so sinngemäß, ja, beide haben sich nicht viel ergeben und dann irgendwie, man hatte ja auch die eine oder andere Möglichkeit, also gerade zwar ganz am Anfang oder dann dieser Konter, der von Beister richtig schlecht ausgespielt wurde. Aber sorry, das ist 40 Meter vor dem gegnerischen Tor. Also wenn ich das schon als Möglichkeit sehe, dann ist mir das deutlich, deutlich zu wenig. Und vor allem, das war vom FC meiner Meinung nach ein richtig, richtig schlechtes Spiel. Und wie du sagst, da muss man das dann halt auch zugeben oder hilft es dann mehr, dass man sagt, okay, heute irgendwie haben wir auf dem Platz nicht stattgefunden und wir gehen dann ins nächste Spiel und versuchen das auch alles zu ändern und greifen dann da wieder an.
Ich glaube, das Spiel ist der Ural danach sagt, ich sag nichts. Bevor ich das sage, sage ich nichts. Ich schieße mich nicht auf den Schießsicher ein. Ja, also auch das ist schwierig. Die ersten beiden Spiele ja noch, also das erste Spiel noch über erwarten, das zweite Spiel schon eher ein bisschen mehr geerdet, aber zumindest noch mit einem positiven Ergebnis, sondern ja, das fand auch, es ging eher nach unten in der Zeit, als dass man sich stetig verbessert mit den Spielen. Ja, jetzt haben wir dann das letzte Spiel, das jetzt zwei Tage her ist, zu Hause gegen Ferl, also auch gegen einen brandheißen Aufstiegskandidaten, erstaunlicherweise. Ja,
vielleicht nochmal, um Köln abzuschließen, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie froh warst du, dass du nicht nach Köln gefahren bist oder fahren musstest?
9,73. Ungefähr. Ja, lieben Dank nochmal, Corona. Danke. Ich war zwar jetzt immer noch nicht über Viktoria Köln im Stadion, aber ist auch okay für mich irgendwie.
Ja, nächstes Jahr dann.
Nächstes Jahr dann. Super. Ja, Ferl. Also gefühlt haben wir gegen Ferl 15 Minuten erstmal richtig Feuerwehr gemacht und ich dachte mir, oh, jetzt geht's mal wieder richtig rund. Jetzt haben sie mal den Schuss gehört, jetzt
sind wir so 5 Minuten zu spät gekommen.
Jetzt haben sie richtig Bock. Jetzt haben sie richtig Bock, da mal den komischen Aufsteiger aus dem Stadion zu klatschen und entsprechend führten wir danach wie viele Minuten?
19, habe ich mir auch notiert.
19 Minuten? Okay, also wir führten dann nach 19 Minuten, heißt, das passt ungefähr, und meine ich bin 5 Minuten zu spät und wir haben 15 Minuten richtig gut gespielt, weil dann sind wir nämlich bei 20, dann kommt das nämlich ungefähr hin. Ja, und dann gefühlt irgendwie mit diesem Tor, beziehungsweise kurz nach dem Tor hatte ich das Gefühl, ja, reicht. Ist kalt, es regnet, gucken wir mal, was Ferl so macht.
Und was hat Ferl gemacht?
Zeig du es uns.
Ein Tor geschossen. Mit quasi mehr oder weniger der ersten Chance-Szene, oder? Also ja, hat irgendwie eine Ecke, die jetzt irgendwie interessant verteidigt war.
Richtig, richtig schlecht verteidigt.
Sich schon sehr viel nach vorne irgendwie orientiert und dann auf einmal irgendwie, ich sag mal, der gefährlichste Raum irgendwie einfach am Ende frei ist. Und der Heinlutz dackelt da noch so ein bisschen hinterher, aber sonst war da nicht mehr viel geboten irgendwie in dem Raum. Ne?
Ja, entsprechend.
Also keine Ahnung, wie du so zentral 7-8 Meter vor dem Tor einfach niemand mehr steht, wie du dich so wegziehen lässt oder was da der Plan war. Also ich habe es nicht verstanden, vor allem, dass der Ball ist ewig in der Luft und dann kann auch noch der gegnerische Spieler wirklich mit Anlauf in den Raum gehen. Da dachte ich, wow. Also das war einfach nicht gut verteidigt, muss man so festhalten.
Ja, vielleicht noch davor. Also ich fand auch, also bist da besser wieder ins Spiel gekommen. Dass das vergleichbar, wie ich gesagt habe, irgendwie mit Uerdingen, das schon vorne gut Druck gemacht, gepresst, auch vom Anlaufen her dann irgendwie strukturierter, was vielleicht dann auch daran lag, dass irgendwie das Zentrum anders aussah dieses Mal. Also ist vielleicht auch Thomas Oral irgendwie aufgefallen. Ja. Ja, das Tor war dann auch an sich vielleicht das erste sogar die Saison, das irgendwie dann mal gut rausgespielt war. Auch natürlich mit Glück, also mit zweimal irgendwie Glück, dass der Ball von Niskanen da irgendwie einerseits durchkommt, weil er ist schon, ja, man kann ihn auch besser spielen, aber er ist vom Auge her zumindest gut. Und dann gut, dass der Pferde irgendwie den Gauss halt irgendwie anschießt. So what? Muss man auch erstmal irgendwie halt
mit dem Tempo da reinspringen und dann einfach einfach genau antizipieren, dass da der Ball sein wird. Das war einfach gut gemacht.
Ja, da wäre, glaube ich, nicht jeder auch in der Mannschaft irgendwie so nachgegangen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass irgendwie die Balleroberung, die zu dem Tor führt, auch von Gauss kommt. Also ja, sind wir wieder an dem Punkt, wo wären wir denn ohne Gauss, ne?
Ja. Ja, ich meine vor allem, also absolut dabei mal so eine Spielidee und Spielzug, also zu erkennen, dass du sagst, mit situativen Pressing versuchst du dann gezielt den Ball irgendwie zu gewinnen in gefährlichen Zonen. Das war, Ausgangspunkt war Gauss, der die Situation erkannt hat, der den unter Druck gesetzt hat, dann hast du den Ballgewinn, dann wird es auch wirklich sauber weitergeleitet von Elba, er wartet, bis Niskan anläuft und spielt dann in den freien Raum. Klar kannst du sagen, Niskan kann dann vielleicht noch besser zurückliegen, war jetzt aber auch nicht so schlecht in den Rücken der Abwehr. Also war eine Idee da für mich erkennbar. Und dann, klar, hat der Ferler den Ball eigentlich schon. Aber dieses Tor schießt du halt auch nicht, wenn du da nicht durchläufst und wirklich dann auch noch dran bleibst, weil man hätte ja auch schon da abbrechen können. Und deswegen, da sage ich, ja, das war meine, also eine richtig gute Situation über 3-4 Stationen mit einer Spielidee, Ballgewinn in einer gefährlichen Zone und dann mit den Abläufen. Also das fand ich gut.
Ja, dann der absolute Wille halt. Das war diese ersten 20 Minuten, die waren halt wirklich richtig Druck hinter.
Ja, und da bist du auch hinten, finde ich, gut gestanden. Also klar, natürlich kam da von Fehlen nichts und wir haben das Spiel auch dominiert, aber du hattest auch hinten einfach das Gefühl, da ist irgendwie Präsenz da ist Überzahl im Ballnähe und so weiter. Das hat mir richtig gut gefallen, bis zu dem Gegentor irgendwie. Also das kam, deswegen sage ich ja vorher, irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts für mich, weil das hatte sich für mich jetzt nicht so angefühlt, als würden wir jetzt unglaublich Gefahr laufen, da irgendwie gerade ein Gegentor zu kassieren. Und das war aber dann nach dem Tor wieder anders. Da habe ich dann wieder ein bisschen mehr, sag ich mal, gezweifelt, ob das alles halt in jeder Situation immer gut geht.
Nee, auch genau so ein Schlüsseldinger. Danach einfach wieder komplett den Faden verloren gefühlt. Also in der ersten Halbzeit haben wir den noch nicht wiedergefunden. Also für mich war dann irgendwie die ersten 20 Minuten mega gut und dann ab dem Tor wurde es weniger und ab dem Gegentor war dann erstmal wieder, boah, ja, schade, andere Mannschaft plötzlich wieder am Feld. Zweite Halbzeit geht dann halt ja, so gut los, wie sie eigentlich losgehen kann. Also machst halt so einen komischen, so ein halber Halbfeld-Freistoß, der dich alles durchrutscht und hinten steht dann Pausen und nagelt das Ding rein. Also grottenschlecht verteidigt und Glück und dann steht es halt 2-1. Und ab dem Punkt hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, das sind 2-2 fällt. Ehrlich gesagt. Also ja, du hast klar, Szenen gab es, aber so von der Spielsituation, okay, das wird halt hier so runtergespielt.
Du hattest dann durch Gaußen auch, also auch wieder einen richtig schönen Angriff, wo Gaußen Ball in den Lauf spielt und so weiter, wo damals so auch wieder die ein oder andere Idee erkennbar war. Gut, du hattest halt in der 90. noch die Riesenchance für Fair, ja, zum Ausgleich. Also ich hatte ja an diesem Tag auch nicht das Gefühl, dass das kommt, aber dann hast du dann doch irgendwie völlig aus dem Nichts gefühlt, irgendwie so und dann nochmal so eine Riesenchance, die dann natürlich auch fallen kann, aber gut, also passt, die fällt dann eben nicht und das sage ich deswegen, das war dann für mich wirklich wieder auch eine Steigerung und da habe ich auch in der einen oder anderen Situation wirklich mal, also das hat mir vor allem eine Idee gesehen, also gerade mit Estendera, der dann oftmals den Ball in den Lauf von Niskan gespielt hat und wenn Niskan Raum hat, dann hast du auch wirklich mal...
Entschuldigung, in den Lauf von Niskan?
Ja?
Ist der gelaufen?
Hast du da was anderes gesehen?
Ja, also... Wir können ja gleich auf die Spieler eingehen.
Also gerade so, was ja Martin vorher schon erwähnt hat, da war für mich gerade so auf außen durch kombinieren mal irgendwie ein Plan erkennbar, wo ich sage, okay, das könnte eine Option sein, dass du dann irgendwie dann dich auf außen durch kombinierst, dann kommt der Ball zu Stendera und der spielt dann in den Lauf von Niskan. Und der
spielt dann den Verteidiger ans Bein und dann geht es wieder von vorne los. Das habe ich auch oft gesehen, die Szene, ja.
Dass natürlich da noch nicht alles optimal läuft, das ist auch klar. Ich meine, der kommt aus der Länderspielreise zurück. Das sollte dann auch klar sein. Aber wenn du hast zumindest mal gesehen, wenn Niskan den Raum hat, er braucht den Raum natürlich. Also 1-1, direkt am Mann, eher schwierig. Aber wenn er den Raum hat, dann kann er da auch was mit anfangen. Und dann kann das auf jeden Fall ein Mittel sein.
Okay.
Ja, also ich finde halt, das 2-1 kriegst du irgendwie schon mehr oder weniger geschenkt. Und ich weiß nicht, ob es so leicht gewesen wäre, halt dann irgendwie noch, oder ob wir uns so leicht getan hätten, dann irgendwie aus dem Spiel raus irgendwie in Führung zu gehen. So läuft das Spiel dann auch wieder so ein bisschen für dich. Auch alles cool. Du hast dann auch viele Chancen, das Ding irgendwie zu entscheiden, finde ich, Mitte der zweiten Halbzeit. Machst es dir eigentlich in vielen Situationen selber unnötig schwer. Und am Ende finde ich es dann schon bedenklich, was halt gar keine Entlastung mehr gab auch. Und dann kommst du halt eben genau in den Punkt, wo du sagst, ja, und dann gibt es halt in der 90. nochmal diese eine Chance, wo es nochmal irgendwie lichterloh brennt. Und darf sich dann eigentlich nicht beschweren, wenn der Ball halt dann irgendwie reinkullert und du dann 2-2 spielst. Also eigentlich muss dann schon der Anspruch sein, sage ich mal, dass du so ein Spiel, gerade zu Hause dann auch, irgendwie das Selbstverständnis hast, das dann irgendwie frühzeitig zu entscheiden, dass du das halt dann nicht mehr spannend machst. Aber so, wenn es gut geht, ist ja alles okay. Aber
ja.
Auch da sehe ich aus, verbesserungsfähiges Zeug. Aber wie du sagst, das ist halt zumindest hast du mal irgendwie Spielzüge gesehen, wo du eine Idee vermuten kannst, die auch funktioniert, wenn ein Stefan Kutschke irgendwie nicht auf dem Platz steht. So, das ist das Positive, was man auf jeden Fall mal mitnehmen kann. Und dann würde ich nur über Niskan irgendwie sagen, also sehe ich auch so, dass er offensiv gute Ansätze zeigt. Ja. Auch überraschend stark schon irgendwie eingebunden ist, also schon jetzt wirklich viele Szenen auf jeden Fall auch hat. Halt gegen Fehl finde ich schon an vielen Stellen auch extrem unglücklich agiert hat, also was die Offensivaktionen angeht. Also bei den Flanken kann man es wahrscheinlich besser lösen. Die Abschlüsse, da will ich gar nicht reden. Also ich traue ihm auch zu, dass er halt auch einer von denen ist, die dann irgendwie mal mit einer Direktabnahme oder vielleicht auch mal außerhalb des Strafraums irgendwie ins Tor schießen. Da alles cool. Mein Problem ist eher, finde ich, also die Rückwärtsbewegung. Das ist schon irgendwie fatal gewesen, finde ich. Also da hat teilweise überhaupt kein Gegnerdruck irgendwie, wo du irgendwie denkst, das ist genau dein Gegenspieler, weil du bist der Nächste, der dran ist. Und dann werden halt da irgendwie 3 Meter Raum oder was gelassen, wo dann irgendwie eine Halbfeldflanke oder was draus werden kann. Das ist mir mehrfach aufgefallen, auch gegen Haching. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig und schon bedenklich auch. Also da muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten, finde ich.
Ich meine, gut, dass der natürlich auf jeden Fall noch Aufbaupotenzial hat, das ist ja auch vollkommen klar. Also kam erst dann relativ spät zur Mannschaft dazu, dann war es direkt wieder diese Länderspielpause, bist du dauernd unterwegs, dann kommst du da wieder zurück. Also das ist ja vollkommen klar. Ich meine, ich lege auch gerne den Finger in die Wunde und sage, hier sind aber noch Probleme. Aber wenn du natürlich so ein Spiel wie gegen Köln hattest, dann da war es auf jeden Fall eine Steigerung. Und das war für mich zumindest mal okay. Da habe ich, wie gesagt, in einigen Situationen erkannt, wie man vielleicht spielen will. Also sei es eben auch mit, wie gesagt, dieses Durchspielen auf Außen. Und aber auch, sei es zum einen teilweise defensiv irgendwie dieses situative Pressing. Also irgendwie war gefühlt für mich zumindest immer die Aktion, dass wenn der Ball von Ferl, von der Verteidigung auf den Siebener, ich glaube Kurt war es, kam, also auf den defensiven Mittelfeldspieler, dann war das der Pressing-Auslöser, dann hat man vorgeschoben, aber man ist zum Beispiel nicht wie gegen Köln irgendwie so bis auf 20 Meter oder 30 Meter ans gegnerische Tor irgendwie rausgegangen und hat dann halt den Raum offen gemacht. Wenn dann halt der Ball wieder zurückkam, dann hat man sich wieder zurückgezogen. Also da dachte ich, okay, da sind mal so 1-2 Abläufe, wo ich sage, die sind sinnvoll. Und das fand ich dann positiv. Dass natürlich da, gerade wenn du irgendwie Aufstiegsfavorit oder zumindest Aufstiegskandidat sein willst, dass da noch viel Raum nach oben ist, das ist auch klar. Weil ich meine, also wie du schon gesagt hast, da darfst du da gar nicht mehr eigentlich irgendwie in die Situation geraten, dass du dann in der 90. irgendwie durch so eine blöde Sache das Gegentor dann bekommen kannst. Aber man hat es dann auch gesehen, also gerade irgendwie, also Niskan und Stendera, die wurden ja gleichzeitig ausgewechselt. Also da ist auch von der Ausdauer und von einfach der Spritzigkeit fehlt da noch einiges.
Ich sehe immer von Niskan Rent up, könnt ihr auf Twitter nachlesen.
Hallo, der ist Finne, deswegen hat er allein schon einen Bonus.
Der ist Finne und ich wollte ihn während dem Spiel schon dreimal abschieben. Ey. Also, ja, ich, keine Ahnung, ich muss sagen, ich fand, ehrlich gesagt, ich im Spiel immer das Gefühl, wenn es flach durch die Mitte geht, funktioniert das irgendwie besser, als wenn Stendera halt mal irgendwie sich versucht, in die Mitte zu orientieren, als besser funktioniert, als ich spiele wieder den 12. Ball nach außen nach Niskan. Irgendwann hat sich der Gegner halt auch mal gedacht, naja, okay, dann warte ich halt auf die nächste Flanke, dann die an mir hängen bleibt. Also, ich fand das total, ehrlich gesagt, fand ich es durchsichtig. Also, ehrlich gesagt, war das für mich immer, Stendera legt ihn ab nach außen, Und Niskanen spielt eine schlechte Flanke nach der anderen. Die eine
sollen wir gleich noch mal hier das Spiel analysieren.
Aber ist ja auch egal. Aber ich fand halt irgendwie gegen die Ferner, gegen diese Mannschaft, der hätte man ruhig auch noch ein bisschen variabler irgendwie was machen können. Also, war schon okay. Ich war jetzt von Niskanen irgendwie wirklich gar nicht begeistert in dem Spiel. Gar nicht. In den Spielen davor war so neutral. Also in der 7 Spielen, der gespielt hat. Ich meine, dazwischen war er in der Nationalmannschaft ja anscheinend gut. Zumindest was man so diesen Twitter-Fanboy-Rant von des Vereins immer nachvollziehen kann. Mhm. Aber jetzt in dem Spiel fand ich es auch irgendwie, ja, geht schon, aber.
Weißt du, so Niskanen hat eine Note 3 beim Kicker bekommen, Stendera auch, Elfer 3,5 und Bilbia 3,5.
Ja, natürlich. Also ich fand da irgendwie viele sehr blass. Also ehrlich gesagt, also ich fand auch, ich bin ja großer Elba-Fan, aber den fand ich halt in dem Spiel jetzt auch nicht irgendwie existent. Bilbia auch sowieso nicht. Das ist wie oft so gewesen, irgendwie leider in den letzten Spielen. Ja, Stendera, ich meine, wir können über Stendera mal reden. Ich meine, das war ja unser so leichter Stendera-Hype irgendwie. Jetzt hat er bisher irgendwie erstmal 3 Spiele nicht gespielt, dann 2-mal eingewechselt, glaube ich. Und jetzt einmal ist es erstmal von Anfang an. Fandet ihr Stendera bisher?
Also man hat auf jeden Fall in einigen Situationen auch erkannt, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann. Also er kann einen Ball halten, er kann einen Ball verteilen, also er bringt dann auch eine ganz andere Qualität rein. Und gerade wenn wir vorher darüber gesprochen haben, also wo ich gesagt habe in einigen Spielen, gerade am Anfang, wie soll dann der Ball irgendwie ins letzte Drittel sauber kommen, dass man den auch verarbeiten kann. Also da kann dir der schon noch in einigen Situationen wirklich, wirklich weiterhelfen. Aber klar, also da ist auch noch Potenzial nach oben, sei es von der Physis, sei es von der irgendwie so vom Spielflow, also Spielrhythmus. Aber ist ja auch klar, ich glaube, sonst würde Marc Stendera auch nicht in der dritten Liga spielen.
Ja, also er gefällt mir als Typ eigentlich schon ganz gut, weil er halt eigentlich einer ist, der durchaus Spielmacherqualitäten hat, trotzdem aber halt auch irgendwie ein Beißer ist und der auch mal, weiß ich nicht, wenn es notwendig ist, eine gelbe Karte zieht oder halt irgendwie auf jeden Fall den Zweikampf nicht scheut, was ja im Endeffekt dann auch auf Gauss eigentlich ähnlich auch zutrifft. Also die sind jetzt beide keine Zehner unbedingt, aber sie sind halt welche, die ja, von der Acht irgendwie das Spiel auf jeden Fall schon gestalten können. Und insofern hat mir das Mittelfeld-Trio dann auch mit Keller zusammen eigentlich ganz gut gefallen am Samstag. Also das hat für mich durchaus irgendwie eine gewisse Zukunft. Ansonsten, ja, Stendera, finde ich, hast du in der einen Situation noch gesehen, wo er halt eigentlich irgendwie ja direkt irgendwie aus dem Fußgelenk irgendwie einen Weltklasse-Ball irgendwie schlägt. Das ist halt, wenn sowas mal aufblitzt, das ist natürlich was du in der dritten Liga jetzt nicht so allzu häufig siehst. Das macht mir eine gewisse Hoffnung. Ansonsten, klar, natürlich ist da auch immer noch Luft nach oben, aber die Zeit muss man ihm halt wahrscheinlich auch einfach geben. Also
ich finde auch einen Spielertyp, also Spielertyp ist sicher auch genauso, also einfach schon eine Kante, aber irgendwie, man merkt schon, dass der auch mal nach Größerem strebt hat da. Genau, wie oft, er spielt extrem oft den Ball einfach direkt und mit ziemlichem Druck. Wir haben irgendwie teilweise das Gefühl, dass unsere Mitspieler teilweise eher ein bisschen überfordert sind mit den Bällen von ihm, was jetzt nicht unbedingt negativ für ihn spricht, sondern ich glaube, müssen die einfach ein bisschen einspielen teilweise noch, dann könnte das schon ziemlich geil werden. Was mir ja so ambivalent ein bisschen aufgefallen ist, ich meine, der ist halt schon auch ein Leader-Typ und das hat er jetzt in den Beispielen auch schon lautstark gezeigt, was zum einen ja gut ist, zum anderen hatte ich schon teilweise das Gefühl, weil dann wird dann auch mal eher so ein Scheißball gespielt und trotzdem etwas lauter die Mitspieler zusammengestaucht. Also ich weiß nicht, also das kann mir schon vorstellen, ja, wenn das mit Leistung untermauert, ist das alles total fein und alles gut.
Ja, du brauchst auch nicht zu viele Typen, die so sind.
Ich habe das Gefühl, dass das schon ein bisschen hakeln könnte, auch mit so einem Krause oder so, wenn das halt jetzt, oder auch mit dem Kutschke, also wenn das halt irgendwie so ausarten sollte, dass halt das eher in die Richtung geht. Also nehmen wir, will jetzt noch nicht Alarm schlagen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also der hat auch schon Ansprüche quasi in so Leader-Richtung. Aber ja, kann schon gut werden, wenn die sich einspielen. Aber für mich ist es bisher auch so, ja, gucken wir mal. Im ersten Spiel, der gespielt hat, die 10 Minuten, hat irgendwie gefühlt 3-mal den Ball irgendwie ins Feed-Goal geschossen. Das war ja so. Nö, ich fand das ganz okay.
Schau mal. Auch nicht schlecht, wenn sich auch mal jemand traut, aus der zweiten Reihe abzuschließen.
Ja.
und bei ihm hast du dann auch irgendwie den Drang dazu zu sagen, der ist jetzt mal drüber gegangen, aber du hast schon das Gefühl, dass er auch mal einen aufs Tor bringen kann. Also
dachte ich mir bei Beister auch mal, ja, nach dem Duisburg-Spiel damals, der darf auch mal aus der zweiten Reihe schießen, da geht bestimmt mal, nee, lass das mal.
Nee, also ansonsten, was haben wir so an den Neuzugängen? Also Franke, muss ich sagen, hat Bombenstart angefangen in den ersten Spielen, also richtig übel. Dann Gelb-Rot, ein Spiel nicht da und jetzt weiß ich gar nicht, also in dem Spiel gegen Ferl wäre er mir jetzt zumindest nicht so übermäßig ausgefallen.
Hat hier, weil ich es gerade offen habe, Note 2 bekommen.
Okay, ich habe nur einmal gesehen, da wurde der Ball flach genau auf beide Füße gespielt und werde ich ins Ausrollen lassen. Ja, habe ich nicht gesehen. Aber weder negativ noch positiv irgendwie aufgefallen.
Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, glaube ich, dass er berechtigter Stammspieler in der Mannschaft ist. Und auf
jeden Fall es tut mir leid, guter Peter, Heiko, Lionel, aber irgendwie spielt er schon ganz gut, der Franke.
Ja, was ja nicht heißt, dass nicht Peter, Heiko, Lionel auf der anderen Seite nicht noch irgendwie Platz hätte. Also, aber gut.
Ich meine, also, wie gesagt, was mir dann noch aufgefallen ist, dass manchmal, also da hat er mir in ein, zwei Situationen noch nicht so gefallen bei diesen diagonalen Verlagerungen. Also diese eine Situation gegen Halle, glaube ich, wo er unten durch ist. Also da teilweise kann man manchmal in der einen oder anderen Situation noch besser stehen. Aber ansonsten, ja, also wie ich gesagt habe, er spielt nicht umsonst Stamm, hat er nur in diesem einen Spiel, wo er die Gelb-Rot-Sperre hatte, gefehlt. Was sehr, sehr dämlich war, was wir auch schon gesagt haben. Also das ist einfach unnötig. Und ja, schauen wir mal, wie er sich dann da auch entwickelt, wenn da jetzt vielleicht mal er sich dann auch schon langsam offensiv so ein Gerüst herausstellt, weil das müssen wir ja auch sagen. Also dass irgendwie defensiv schon, also einige Spieler sehr, sehr häufiger gespielt haben oder dauernd durchgespielt haben, aber irgendwie offensiv gefühlt ja jedes Spiel irgendwie neue Formation war. Und da muss sich natürlich dann auch der defensive Außenspieler auch anpassen, wenn er jedes Mal wieder einen neuen Mitspieler vor sich hat.
Ich fand in den ersten Spielen diese Franke-Elva-Seite war schon ziemlich stark. Das hat sich so ein bisschen eingependelt irgendwie leider, aber ich fand das am Anfang schon der Lichtblick, was auch Offensive angeht. Auch wenn er selber jetzt ja noch nicht der offensive Taktgeber ist, aber irgendwie kam mir das auch sehr stabil trotzdem immer vor.
Ja, hat ja auch zwei richtig gute Fernschüsse gehabt. Das eine ist dann auch in dem abgefälschten 2-0 dann irgendwie resultiert. Also,
ja. Ja, ich glaube, das ist ja, ich meine, das ist ja unstrittig. Ich meine, das ist halt bis dato einfach der Neuzugang, der am meisten angekommen ist schon. Ne? Ohne das sonst zu werden. Ansonsten haben wir noch Preissinger, der jetzt irgendwie das erste Mal eingewechselt wurde und ich habe irgendwie keinen Ballkontakt jetzt gesehen, um ihn zu bewerten. Genau.
Echt? Also ich fand ihn in zwei, drei Situationen hat er auch auf jeden Fall
mir hat er auch gefallen.
Genau. Guten Einsatz zumindest bewiesen hat er irgendwie bei einem, wo glaube ich irgendwie ein Konter irgendwie entstehen kann, irgendwie eine Fallschussflanke von uns irgendwie quasi rausgeköpft wird und er dann irgendwie den noch irgendwie abgerätscht. Das hat mir gut gefallen und auch so war auf jeden Fall, ist dann halt auch, sag ich mal, nach Stindera und Gauss und Krause, die ja auch alle drei von einer gewissen Grundaggressivität irgendwie leben, halt der Nächste, der irgendwie eigentlich in dieses Schema mit reinpasst. Aber ich finde das grundsätzlich, dass als Spielertyp immer auch sympathisch, deswegen kann man nie genug haben.
Ansonsten, wen haben wir eigentlich noch Neues?
Ja, Röcher, wenn du so willst.
Ja, Röcher, das Tattoo, das kann man ein bisschen warten, scheinbar. Was ist eigentlich mit dem? Ist der abgeschlagen?
Ja, das hat dann wieder genau diese Thematik, denke ich mal, wenn es nicht für die Stammelf reicht, dann ist es auch schwierig für die Bank, weil du musst ja irgendwie dann noch mit ein paar U23-Spielern irgendwie auffüllen und dann bleibt dann nicht mehr viel übrig, wenn du irgendwie noch einen Torwart hast. Die jungen Spieler sind eher alle Offensivspieler. Dann bleibt halt für einen Röcher nicht mehr so viel übrig.
Und der weiß dabei jetzt auch nicht im Kader.
Man tut sich auch immer irgendwie schwer zu sagen, was jetzt der Grund ist. Also einerseits ist die Bank echt klein in der dritten Liga und andererseits lebst du halt auch in einer Situation, wo halt, ja, ohne irgendwie Gerüchte verbreiten zu wollen, aber halt immer mal irgendjemand über irgendwelche Risikokontakte quasi irgendwo in Quarantäne sein kann, so mehr oder weniger. Ja, also Und wenn es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, die gar nicht
irgendwie vorkommt. Wobei es halt einfach mal ganz neutral einfach verwundert, wenn du mal siehst, was für unglaubliche Probleme wir in der Offensive einfach haben. Also jedes Mal wird die Offensive umgestellt und jedes Mal ist sie einfach wieder zahnlos. Weil ehrlich, also bei aller Sympathie ist es halt so, dass Bebia, Butler, Kaya, wie sie alle heißen, die Jungen da vorne wirklich nichts, gar nichts gebracht haben in den Spielen bisher. Egal wer jetzt wo, wann da vorne war. Es war spielelang, also mal war Beister gut, mal war Elber gut. Und ansonsten ist da halt vorne wirklich gar nichts passiert. Und das ist, glaube ich, momentan einfach so ein Grundproblem.
Ja, es ist schon ein bisschen schade, dass du eigentlich, wenn du sagst, letztes Jahr Kaya so ein bisschen halt einfach darunter auch gelitten, dass, zumindest nicht zum Ende der Saison, aber halt lange Zeit irgendwie einfach Kutschke als Kapitän, Ayensa als absolut in Topform irgendwie und schon bester Spieler irgendwie dieser Mannschaft irgendwie vorne gesetzt waren. Und jetzt hätte er eigentlich genau diese Chance halt irgendwie, da seine Chance zu wittern und ja, kommt irgendwie nicht so recht dazu. Klar, hat er auch lange irgendwie Rückstand, glaube ich, was Training anging. Durfte dann starten gegen Haching. Habe ich das richtig im Kopf?
Ich glaube Haching, ja.
Ja, aber das war auch
unglücklich. Also das eine, ich weiß nicht, ob es Haching war, sein Startelfspiel war wirklich 90 Minuten auch total blass.
Ja, wurde dann, glaube ich, auch ausgewechselt. Ja. Butler, ja, finde ich, macht einen guten Job, den ich ihm so anhand der Zeiten, die ich ihn in der A-Jugend auch gesehen habe, eigentlich gar nicht zugetraut hätte.
Extrem engagiert.
Ja, aber jeden
Meter, halt, aber das war es auch.
Dir fehlt noch so das Quäntchen, wo du sagst, du traust ihm jetzt auch wirklich irgendwie zu, dass er halt da als Torschütze irgendwie in Erscheinung tritt.
Ja. Das traust du irgendwie vielen aktuell irgendwie nicht zu da vorne gefühlt. Also das ist der eine, wo du sagst, der macht den jetzt.
Ja, also man merkt halt schon, dass irgendwie, dass es einfach ein was anderes ist, wenn jetzt eben Kutschke und oder Eckert Ayensa spielen, weil dann haben auch die anderen nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, wenn, weil dann ergeben sich vielleicht auch die Freiräume für einen Elber. Weil wenn der Platz hat und Raum hat und dann auch mal den Raum hat und anlaufen kann, dann gewinnt er auch mal das 1 gegen 1 und dann ist das auch eine ganz andere Geschichte, als wie wenn er als irgendwie Hauptstürmer vorne steht und dann genau dieses Kopfballduell gewinnen kann oder muss. Dass dann was also zustande kommt und so. Ich glaube, da hast du dann schon noch ganz andere Möglichkeiten. Also wenn dann wirklich mal Niskan in sehr guter Form ist, wenn Stendera in sehr guter Form ist, weil dann hast du wirklich auch, sag ich mal, Gestaltungsmöglichkeiten.
Ja.
Und ja, wenn du halt jedes Spiel auch eine neue Offensive hast oder haben musst, dann ist es natürlich auch einfach schwierig, dass sich da Abläufe auch einstellen.
Ganz ehrlich, also ein Ayensa in annähernder Form letztes Jahr würde halt einfach so gut tun. Also, oder auch ein Kutschke einfach nur, damit er da ist. Also Ayensa ist halt, ich meine, das ist halt, der fehlt halt an allen Ecken und Enden. Ich meine, der hat halt immer zwei gebunden, weil jeder in der Liga wusste, dann lass den nicht allein mit dem Ball und dann sonst zappelt. Der hat einfach mal den aufgemacht.
Ich meine, und dann hast du auch wieder ganz andere Möglichkeiten, wie ein Gauss mit seinem linken Fuß eben das Spiel gestalten kann, beziehungsweise die Anspielstationen hat und oder halt ein langer Ball auf dem Kutschke, wo du dann sagst, hey, du konzentrierst dich auf den zweiten Ball. Also du versuchst dann um Kutschke herum dann irgendwie Spieler zu platzieren und konzentrierst dich auf diesen Raum offensiv. Also da ergeben sich dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Weil aktuell ist es wirklich so, wie du sagst, wer soll das Tor erzielen, wie soll es erzielt werden? Das war schon gerade in einigen Spielen sehr, sehr fragwürdig, was wir auch schon angesprochen haben, also so gerade aus dem Spiel heraus, wie soll das geschehen, außer dann mal durch Standardsituationen, weil da ist Ingolstadt einfach mit dem linken Fuß vom Gauss immer brandgefährlich, also gefühlt.
Oder Einwurf vom Gauss. Also wirklich Standardsituationen, erzwungen, Glück, Fehler vom Gegner und dann macht ihn halt irgendwer mit Wille rein. Aber sonst so, diese denkst, oh, der macht, also der nimmt sich den Ball jetzt und macht den.
Ja, und vor allem, glaube ich, was man da meiner Meinung nach auch sagen muss, also mit Stendera, wäre sehr gut, wenn dann der, also Schritt für Schritt dann eben in eine gute Form kommt, weil dann hast du auch andere Möglichkeiten dahingehend, weil, also ich glaube, ich als Gegner würde mich darauf konzentrieren, auf jeden Fall Gauss auszuschalten, weil dann ist einfach vom Spielerischen her, auch von den langen Bällen, von den Offensivaktionen schon einiges weg, was der FC gerade ausmacht, was er dann, oder was er ausmachen kann. Weil wenn du von hinten Paulsen hast, der das Spiel dauernd eröffnen muss, dann wird es einfach deutlich, deutlich schwieriger zum Beispiel.
Ich finde, also mal wirklich aus der Theorie gesprochen, Stendera ist halt irgendwie wirklich stark, also wird halt richtig, richtig gut wieder. Stendera, Gauss und dann davor dann am besten irgendwie Und mindestens ein Ajensa, das wäre schon mal nicht so verkehrt. Und dann hast du, weil das wäre dann wirklich mal irgendwie variabel. Dann lass den Niskan auch noch aufblühen und dann links Elva, rechts Niskan, das in der Mitte so ein Dreieck, das halt auch wirklich flach das noch machen kann. Dann würde ich schon sagen, da ist einiges an Motor drin. Aber das ist natürlich auch hätte. Ja, kann sein.
Ja, also ich meine, das merkst du ja schon auch, dass du halt, klar, wenn du Kutschke und Ajensa, die persönliche Präferenzen auch gegenüber Kutschke und so außen vor, aber ich glaube, wenn du irgendwie als neutral auf die dritte Liga schaust, als wahrscheinlich irgendwie den besten Sturm der Liga irgendwie auch mit bezeichnest, und wenn diese beiden dann irgendwie ausfallen, dann natürlich geht da irgendwie eine gewisse Qualität verloren, die dich nicht automatisch dann irgendwie halt doch trotzdem noch zum Aufstiegskandidaten macht, sondern da musst du halt schon auch kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer es bei Ajensa ist, ich weiß auch nicht, wie schwer es bei Kutschke ist. Bei Kutschke, das kam halt eher kurzfristig, dass er jetzt trotzdem so lange ausfällt, aber das Transferfenster war ja auch eigentlich relativ lang geöffnet, also hat man sich da wahrscheinlich doch bewusster dagegen entschieden, dann nicht noch irgendwie einen von dem Kaliber irgendwie für Sturmzentrum aufzuholen, sondern eher dann jemand für die Außenbahn. Und stattdessen dann irgendwie auch Wolfram zum Beispiel halt abzugeben.
Ja, Uzi und Wolfram abzugeben ist halt auch irgendwie. Inzwischen finde ich es recht schade, dass die Uzi weg ist.
Ich meine, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie viel man da wusste und zu dem Zeitpunkt dann auch feststand. Und dann muss man es natürlich immer auch sehen, also in der Situation, wo man halt gerade ist, da hat man natürlich sicher auch nicht alle Möglichkeiten oder jeden Spieler bekommen, den man vielleicht haben wollte. Und dann hat man schon so, dass man sagt, wenn die Spieler irgendwie in guter Form sind, dann hat man auch eine starke Mannschaft. Ich meine, aber du hast dann kommt halt noch dazu, dass dann auch andere Spieler irgendwie gerade noch nicht auf ihrem Zenit sind, also auch ein Krause, also was wir angesprochen haben, auch was du vorher schon mal gesagt hast, auch ein Buntic in zwei, drei Situationen irgendwie da schon irgendwie fehlerhaft, also zumindest, also das war zum Beispiel in weiten Teilen der letzten Saison auch deutlich anders. Also dann kommt nicht nur dazu, dass die aktuellen Spieler fehlen, sondern dass dann auch einige andere Spieler noch nicht an ihrer Leistungsgrenze sind. Können sie vielleicht auch nicht sein oder beziehungsweise ist es unwahrscheinlich angesichts der Vorbereitung, aber wenn du halt auf so eine Symptomatik triffst oder dann so eine Gemengelage, dann wird es natürlich auch schwer und dann musst du dir, wie du auch gerade schon gesagt hast, jedes Spiel in der dritten Liga wieder neu erarbeiten, dass du das gewinnst. Klingt jetzt blöd, aber ist halt wirklich so.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch keine Diskussion, dass Ajensa und Kutschke halt wirklich fehlen. Ich meine, das ist ja auch jedem klar, dass die fehlen. Es ist auch, deswegen ist es auch klar, dass man die nicht eins zu eins ersetzen kann. Die Frage ist halt wirklich eher, für mich sind eher Punkte andersrum, also drumherum, die so ein bisschen fragwürdig sind. Beispielsweise halt, dass man Röcher und einen Beister hat und die dann irgendwie in einer schwachen Offensive halt keine Rolle spielen. Also Beister hat ja wenigstens gespielt. Röcher ist halt wieder, ja klar, da kannst du wieder, kann man wieder Spekulationen XY aufmachen. Kann natürlich alles sein, warum man jetzt gar nicht dabei ist. Aber ich meine, in so einer gebeutelten Offensive halt solche zwei Hochkaräter, was sie ja eigentlich wirklich sind, also mal für die dritte Liga, dass sie halt gar nicht Fuß fassen. Und das ist schon bitter. Ich meine, dann klar, dann ist das ein Bilbia und Kaya nicht das zeigen, was sie Anfang letzter Saison irgendwie versprochen hat, wo man sich schon immer gedacht hat, naja, okay, wenn die müssen, dann bringen die. Oder wenn sie dürfen, dann bringen die quasi. Nein, das ist halt irgendwie eine schwierige Gesamtgemengelage. Und dann gab es halt zwischendurch Spiele, bei denen ich einfach auch wieder am Einsatz gezweifelt habe, ehrlich gesagt, in einigen Spielen. Dann hast du, also, einfach nochmal für Gauss zu sprechen, also auch diese Gauss-Leistung gegen Ferl, jetzt wieder 90 Minuten, der geht in der Nachspielzeit dann nochmal einen Sprint über das Feld, wo zur Hölle hat der die Power her, da jetzt diesen Sprint nochmal auszupacken, der ballert sich so dermaßen rein. Also das ist wirklich, also bei dem ist die Kapitänsbinde auch ganz gut aufgehoben. Also jetzt ohne das jetzt irgendwie in Relation setzen zu wollen, aber das ist vollkommen in Ordnung, dass der irgendwie da der Leader ist. Und wenn sich da mehr mal ein bisschen dran orientieren würden, hätte es auch schon weniger Probleme. Also weniger Probleme, so schlimm ist es ja jetzt auch das nicht. Das ist vielleicht mal so mega negativ. Wie viel das immer?
Ja, also das haben wir ja vorher schon mehrmals angesprochen. Also Gauss ist wirklich der Spieler, der zentrale Spieler, der gerade auch die Mannschaft trägt in so einer Situation. Und da ist er auch nicht hoch genug zu bewerten, muss man fast wirklich in der aktuellen Situation sagen. Worauf ich nochmal hinaus will, dass es offensiv dann in der einen oder anderen Situation nicht läuft, okay, dass da die Abläufe auch nicht passen, was dann mir immer so also wo für mich fragwürdig war, war dann so diese defensive Aufteilung, dass ich so sage, der defensive Plan, weil ich meine, das ist wirklich deutlich einfacher einzutrainieren, dass du sagst, irgendwie, das sind die Abstände, in der Situation wollen wir pressen, in der Situation ziehen wir uns zurück, wir versuchen kompakt zu stehen, etc. Also da sage ich, das muss ich wirklich von so einer Mannschaft auch erwarten können. Auch wenn da quasi es sich immer wieder, oder das, wenn es vielleicht nicht immer die 11 kleinen Spieler sind, die spielen. Weil da muss ich ja ein Grundsystem haben, dass wirklich auch die Spieler irgendwie kennen und können müssen.
Ich habe tatsächlich öfter mal das Gefühl, also das denken wir nämlich auch, ich habe öfter mal das Gefühl gehabt, dass in vielen Spielen so einzelne Spieler sich immer gedacht haben, es funktioniert irgendwie nach vorne nichts, ich mache jetzt irgendwas. Wie dann genau sowas rauskommt, dass Krause dann irgendwie unkontrolliert irgendwo hinpresst und dann halt aus dieser Formation ausbricht. Und das hatte ich tatsächlich öfter immer das Gefühl, dass sich irgendwer dann so ein Herz fasst quasi und damit dann die letzte Grundstabilität irgendwie dann auch noch nimmt, wenn schon vorne nicht läuft, dann auch noch selber irgendwie aus diesem System auszubrechen. Also das hatte ich so das Gefühl ab und an, aber das bringt natürlich nichts. Also vor allem, wenn du dann so eine Einzelaktion irgendwo rausjagst. Wobei im Grunde sagen, wie viele Gegentore haben wir jetzt inzwischen bekommen?
Fünf. Ich glaube fünf, ich habe es auch gerade nochmal durchgezählt. Insofern, da ist natürlich das auch nicht so, dass du, also nicht falsch verstehen, dass du jetzt dauernd Gegentore bekommst, weil ich meine, bei dem 2-0 gegen Köln muss man auch sagen, da waren wir auch noch nur zur 10, weil ich weiß nicht, wer war es, verletzungsbedingt ist da noch ein Spieler rausgegangen, also wo dann halt alles offen war, das ist dann auch klar. Genau. Und dann diese zwei Standardsituationen, die du einfach sehr, sehr dämlich verteidigst. Aber da merkt man gerade schon so, wenn es auch nicht nur darum geht, wenig Gegentore zu bekommen, sondern dann auch, dass ich sage, ich gewinne dann den Ball in wichtigen Situationen und da brauche ich halt dann irgendwie einen Pressingplan oder einen Gegenpressingplan. Und das geht mir so in der einen oder anderen Situation schon auf jeden Fall noch ab. Ich meine, ich fand da, also wie gesagt, deswegen gegen Ferl fand ich zum einen offensiv waren es interessante Ansätze, auch defensiv mal mit in der einen oder anderen Situation situativ gepresst. Also da bin ich eben sehr, sehr gespannt auf die nächsten Spiele.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt mal diese Tabelle anschaut, wird gesagt, wir haben jetzt von den Top-Mannschaften da oben gegen Haching gespielt, die mich jetzt auch überhaupt nicht überzeugt haben, als
wir
gegen
gespielt haben. Also wenn du halt nach fünf Spieltagen schon sagen kannst, wäre die Top-Mannschaft
das zu sagen. Naja, Duisburg, aber wenn du sagst, es ist ja genauso auch immer andersrum, du sagst vorher gegen Uerdingen ist ein starker Gegner und jetzt sag mal, jetzt ordnest du es halt andersrum ein, dass sie halt jetzt unten stehen, genau wie Düsseldorf steht jetzt unten. Also von dem her die Tendenz ist...
Ja, man dreht es halt auch immer so hin, wie man es...
Also die Tendenz ist auf jeden Fall zumindest stark genug, um zu sagen, dass jetzt Halle nicht der Gradmesser war. Ja. Und Gradmesser wäre eher sowas wie 60 oder Dresden, aber das war ja eh klar vorher, dass 60 oder Dresden die Gradmesser sind. Und das ist natürlich auch was. Also wenn wir jetzt in der aktuellen Verfassung gegen Dresden oder 60 spielen, dann wüsste ich jetzt nicht, wie wohl mir wäre. Wenn du jetzt gegen den nächsten Magdeburg oder sowas spielst, oder Meppen, ja klar, dann
ja, aber auch die können halt in dieser dritten Liga an einem
guten
Tag auch wieder jeden schlagen und so weiter. Natürlich. Ich meine, wenn du eins letztes Jahr gelernt hast, dann ist es im Endeffekt, dass die Saison so lange ist, dass jeder eine Schwächephase hat und dass du eigentlich am Ende des Tages nur auf dich schauen musst und halt irgendwie annähernd deinen Zwei-Punkte-Schnitt einfach irgendwie halten musst. Dann glaube ich, steigst du am Ende halt auch safe auf. So, jetzt sind wir mit irgendwie 9 Punkten aus 5 Spielen. Das ist unter diesen Umständen mit irgendwie halt diesen Verletzungspech in der Offensive, mit dieser Vorbereitung, kann ich mich nicht beklagen, darf ich sowieso nicht mit dem, was ich irgendwie am Ende vom letzten Podcast gesagt habe. Und du bist halt auch in Schlagdistanz, also insofern ist jetzt nichts verloren und ob du halt jetzt irgendwie gegen Köln scheiße gespielt hast oder unglücklich verloren hast, das interessiert halt auch keinen mehr.
So. Köln steht auch oben, sehe ich gerade. Wir haben doch gegen den Gradmesser gespielt. Ja. Nein, das ist ja auch alles, wie gesagt, das ist, was ich vorhin meinte.
Köln ist schon zweimal im Jahr.
Die Situation ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Nur, was man halt immer auch wieder sehen muss, ist, du gewinnst 3 Spiele und natürlich muss man nicht immer als schwarz malen, aber wie wir vorhin gesagt haben, also bei dem Uerdingen-Ding brauchst du dich nicht beschweren, wenn du das zweite noch kriegst. Bei dem Halle-Spiel, da weißt du auch eher nicht genau, warum du es gewonnen hast. Klar, dann ist unter Haching, das hättest du auch genauso gut, genauso duselig gewinnen können, wie es unter Haching gewonnen hat. Und bei dem Ferl-Spiel, da wäre es dir auch fast passiert, dass du am Ende das 2-2 kassierst. Also im Grunde, mal ausgenommen dieses Haching-Spiel, ist das Glück halt in diesen 5 Spielen trotzdem auf deiner Seite gewesen. in einigen Situationen. Also von dem her, das ist alles nicht schlecht.
Garantiert nur nicht, dass du auch die nächsten Spiele
ergänzt. Genau, genau. Also es kann einfach in beide Richtungen komplett ausschlagen.
Deswegen, lass es mal blöd laufen. Du musst dir das wieder wirklich in jedem Spiel, das klingt blöd und das ist auch in gewisser Weise eine Phrase, aber das ist wirklich in der Situation so, da musstest du wirklich jedes Mal wieder neu erarbeiten, weil gerade, also das, wenn du mal in Rückstand bist, einfach, dann wird es gerade schon in der aktuellen Situation sehr, sehr schwer, dass du wirklich nochmal da rankommst, weil ich meine, andere Mannschaften, die können auch halbwegs vernünftig verteidigen.
Ja, vor allem du hast halt jetzt bis Ende November hast du 8 Spiele, da kannst du wirklich überall hin. Gehen die Reise. Und also, wie oft haben wir auch das letztes Jahr wieder gesagt, mit, ja, was wollen wir jetzt großartig in diesem Podcast besprechen? Die nächsten 2 Spiele sind extrem richtungsweisend. Dann sind wir da wieder da gehabt und haben gesagt, naja, gut, eigentlich, die nächsten Spiele sind wieder richtungsweisend. So, also, diese Saison ist halt auch unglaublich lang.
Okay, wir merken halt, also vor der Relegation wieder, weil zwischendurch bringt es nichts, drüber zu reden. Habt ihr gehört?
Nee, also ich meine, das einzige Ziel, was ja auch der Verein zugegeben hat, ist halt einfach, letztes Jahr bist du halt im Endeffekt vor allem deswegen nicht aufgestiegen, weil du halt einfach 2 so lange Schwächeperioden irgendwie hattest, die du dir halt in der Form nicht als Aufstiegshändler irgendwie erlauben darfst. Und jetzt hattest du ja schon wieder fast irgendwie so ein bisschen die Sorge, okay, 2 Niederlagen in Folge, geht dann das schon wieder los? Eigentlich das, was du eigentlich unter einem Umstand vermeiden wolltest. Jetzt hast du mit einem 2-1 im Heimspiel gegen Verl irgendwie halt so den locker reingehauen, aber wenn es halt irgendwie reicht, so eine Negativspirale einfach zu durchbrechen, in die du ja unterwegs warst, dann ist es doch gut. Also du musst halt nur das Richtige draus machen und halt konstant punkten. Das ist halt.
Naja, klar. Und darauf hoffen, einfach, dass halt Spieler halt zurückkommen, die wichtig halt sind, dass Spieler wie Stendera und Niskan sich halt einleben, den Trainingsrückstand aufholen, sich in die Mannschaft einspielen. Und das, was ich vorhin mal gesagt habe, also das Potenzial ist ja groß, wenn denn die Spieler alle fit werden, mal irgendwann. Und das ist auch wieder ein Ding, wie du es vorher sagst, in der Situation aktuell kann es ja auch wieder sein, dass nächste Woche plötzlich 2 andere Spieler ausfallen.
Weißt du ja. Ja, dann kommt halt noch Corona dazu, was ja auch mega unberechenbar ist. Das kann.
Ja, oder sagen,
dass die Spiele ausfallen, vielleicht auch beim Gegner irgendwas ist, dann bringt das wieder deinen Spielplan komplett durcheinander, dann kann sein, dass irgendwie auch andere Mannschaften davon profitieren, dass deren Gegner im Endeffekt quasi keine richtige Mannschaft irgendwie aufs Feld fast bringt. So, das ist ja noch unberechenbarer als irgendwie halt
die dritte Liga
unter normalen Umständen ist, genau.
Wenn du gegen Bayern 2 spielst und nicht weißt, welche Mannschaft auf dem Feld steht.
Genau.
Wenn du nicht weißt, wie viele Amateure sie in der ersten Mannschaft oder Bank brauchen. Ja, nein, also sicher ist nur, dass irgendwie nichts sicher ist, gefühlt. Vielleicht ein Satz noch irgendwie zu Zuschauersituation im letzten Spiel, oder war man ja dann nicht mehr mit 10% Scheinauslastung, sondern mit 5, nicht mehr mit 20, sondern mit 10%, so.
Richtig, ja.
1500 Zuschauer mit Maskenpflicht am Platz. Ja, ich weiß nicht, wie du so gefühlt hast, also im Grunde fand ich es irgendwie ein bisschen albern, weil das Stadiongefühl, was jetzt ein Abstand zu anderen Menschen anging, war exakt dasselbe, dass ich bei 10% hatte, bei 20%, weil ja auch irgendwie nicht alle Blöcke offen waren etc. Heißt, ich habe jetzt nicht wirklich eine Entzerrung gesehen dadurch, dass die Hälfte der Leute da waren.
Ja, die Blöcke waren schon weniger eng gefüllt auch, also die verfügbaren Plätze, das waren schon nochmal weniger als auf den anderen Blöcken.
Ja, okay, vielleicht war ich nicht im richtigen Block. Also um mich rum quasi der Abstand war ungefähr derselbe, der jetzt irgendwie auch das letzte Mal gefühlt war. Also 2 Plätze nach rechts und nach links und vorne und hinten eine Reihe frei. Und wie gesagt, ich fand es beim letzten Mal ja schon vollkommen in Ordnung, wie es war. Deswegen finde ich es ja ein bisschen schade, dass mit der Maske auf dem Platz, ja, das, mein Gott, ist auch verständlich einfach, dass es so ist, wie es ist und dass es pauschal so geregelt wird, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, also so wie es gegen Haching war und gegen Uerdingen fand ich es noch cool. So wie es jetzt gegen Fair war, muss ich ehrlich sagen, ich brauch's nicht. Also dann kann ich es auch bei Magenta schon.
Ja, also mir ist auch ein bisschen die Lust irgendwie verloren gegangen. Also gerade wenn du auch Brillenträger bist und dann darf deine Brille irgendwie ständig an, ist die Maske und klar, das ist.
Ja, aber dann musst du die nächste Flanke vom Niskan nicht sehen.
Genau, dann ist es auch besser, wenn sie anläuft. Und ja, keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass wir. Bin mal gespannt, wir haben jetzt das nächste Heimspiel quasi schon am kommenden Wochenende wieder, ob da noch was geht, aber wir sind jetzt über 50 Inzidenzwerte jetzt auch in Ingolstadt. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir nochmal Fußball sehen dieses Jahr, und es ist auch in der gewissen Weise berechtigt. Also du kannst es dann auch irgendwann nicht mehr argumentieren, wenn halt jetzt doch schon sehr öffentlich auch wieder der Druck kommt. Mir geht's wie dir, ich habe mich da jetzt nicht unsicher gefühlt und ich glaube, ich gehe schon mit der gehörigen Portion auch irgendwie Vorsicht und Respekt irgendwie an das Thema Corona ran. Aber ja, draußen und halt mit den Abständen hätte ich jetzt gesagt, kann man wahrscheinlich auch auf die Maske verzichten. Das ist aber nachvollziehbar, dass es halt dann als nächster Schritt irgendwie noch gemacht wird. War ja cool, dass man dann irgendwie nochmal das Spiel gesehen hat. Ich glaube aber, mich würde es wundern, wenn man gegen Dresden mit Zuschauern im Stadion ist.
Ich rechne auch nicht damit. Ja, ich kann es auch aus einfach den Gründen, dass es allgemein ja so gehandhabt wird, dass du ja auch in irgendwelchen Theater oder sonst was mit Maske am Platz sitzen würdest, dass es halt allgemein so gehandhabt ist, ist das für mich nachvollziehbar. Jetzt im Einzelfall bei uns im Stadion hätte es jetzt nicht notwendig gefunden, aber ich finde es auch gut, dass jetzt nicht alles im Einzelfall entschieden wird, weil dann kommst du vom Hundertsten zum Tausendsten. Ja. Gut, dann haben wir jetzt irgendwie ausführlich darüber geredet, wie die letzten Spiele so waren, wie wir unsere aktuelle Situation so finden. Was haben wir sonst so? Kommenden Spiele gegen den unglaublich gut dastehenden Verein aus Kaiserslautern.
Gegen unseren alten Trainer.
Gegen einen unserer 200 alten Trainer.
Ja, nachdem immer noch mein WLAN-Netzwerk benannt ist, aber. Ja,
nicht mehr unser Payroll. Ja, nicht mehr auf unserer Payroll, ist auch ganz gut. Keine Ahnung, irgendwie gefühlt wieder Blackbox wie jedes Spiel momentan, weil momentan gehe ich ja jedes Spiel rein und denke mir.
Gegen wen spielen wir eigentlich?
Erstmal gegen wen spielen wir eigentlich?
Und lass dich überraschen.
Korrekt. Vor allem, wer spielt eigentlich und was überhaupt? Und dann schauen wir mal.
Und wo kann ich es überhaupt anschauen? Ja.
Und dann kommt am Wochenende dann so der wirkliche Gradmesser auf dem Papier gegen
Dresden. Ich sag mal so, wenn ich mir das auch gerade irgendwie so anschaue, okay, dann Dresden, Türkgücü, Wien, Wiesbaden. Interessante Spielserie auch dann. Also.
Ja. Du sag es, Martin, tu es.
Wie viel erwartet ihr aus diesen drei Spielen? Nicht, Mann.
Also, nein, ich dachte eigentlich, dass diese Spiele wegweisend werden, aber
ja, das
auch, hast du die Chance verpasst. Ja, gut. Sonst sind wir eigentlich jetzt mit unserem Latein am Ende, oder?
Jetzt erst?
Ich hätte noch ein bisschen Rant übrig.
Ich wollte gerade sagen, du wolltest dich doch richtig aufregen. Hast du noch was?
Ich wollte direkt nach dem Haching-Spiel aufnehmen. Wenn wir direkt nach dem Haching-Spiel aufgenommen hätten, dann wäre die Folge 5
Tage. Ja, dann machen wir es doch jetzt so. Den und ich gehen schon mal raus und du rantest noch fertig.
Und dann nehme ich das Intro noch schnell auf.
Genau.
Und dann super. Toll.
Bene, wir holen uns noch eine halbe und dann.
Sehr gut. Okay, dann Bene, Martin, ciao. Liebe Zuhörer, wir machen jetzt noch eine. Nee, machen wir nächstes Mal. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir sind gut gerüstet für die nächsten beiden Spiele, sehen mit ein bisschen Glück vielleicht nochmal irgendwann ein Spiel auch im Stadion. Ansonsten gönnen wir uns das erstmal irgendwo auf Magenta, weil in der Sportsbar wäre jetzt auch nicht mehr so die gute Idee demnächst. Biergarten ist zu kalt. Zu Hause auf der Couch mit Abstand und Magenta.
Okay.
Plan?
Bist du halt gesponsert von Magenta, oder?
Ob ich von Magenta, dem unglaublich zuverlässigen und vielseitigen Streamingdienst, der online gesponsert werde? Nein, Bene, werde ich nicht. In diesem Sinne, schön.
Okay, dann müssen wir auch keine Werbung kennzeichnen.
Vollkommen in Ordnung so.
Servus.
Servus.